Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
I need to tell you something, and I need you to believe me. I think Chucky did something.
Andy, if you know something, you better tell me.
Something's wrong with Chucky.
Buddy can connect to and control all of your camera powers.
Chucky is a toy.
He could be anywhere.
Welcome to Kaslyn Carr.
We have to stop him.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 456 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
You are my buddy.
Oh.
Hallihallo.
Sing ruhig weiter, ich finde das ganz süß.
Ich
brauche das gerade.
Ja,
du auch?
Ja, sagen wir mal so, das Lied geht echt ins Ohr, ne? Ganz furchtbar. Und Mark Hamill singt das auch so großartig. Aber irgendwann, nachdem es mir 3 oder 4 Mal durchs Ohr gegangen ist, dachte ich so, es klingt doch ein bisschen wie You Are My Sunshine, My Only Sunshine.
Ja. Ich glaube, das soll es auch. Oder meinst du nicht? Meinst du, es ist weit genug entfernt davon, dass es irgendwie urheberrechtlich keine Probleme gibt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt ein Urheberrecht auf You Are My Sunshine gibt.
Stimmt. Nicht mehr?
Vielleicht.
Wieder?
Keine Ahnung.
Genau.
Worüber reden wir denn heute?
Wir reden über Cult of Chucky aus dem Jahre 2017, über Child's Play aus dem Jahre 2019 und vor allem die Merkwürdigkeit der Evolution, die fortlaufende Merkwürdigkeit der Evolution der Chucky-Reihe, die ja irgendwie niemals aufhört, merkwürdig zu sein. Denn dass überhaupt sowas wie ein Child's Play Reboot, Remake im Jahre 2019 ohne irgendwie kreativen Input der Originalmacher überhaupt entstehen kann, relativ unmittelbar, also kurze Zeit nach einem Sequel zu den vorangegangenen 6 Chucky-Filmen.
Und kurz vor der Fernsehserie, die als Sequel funktioniert zu den vorangegangenen 7 Filmen.
Und fast unmittelbar genau vor dem Start der Fernsehserie, die wiederum das Remake komplett ignoriert, ist einfach merkwürdig. Und überhaupt, wenn man so die Produktionsumstände liest, dieser ganzen Produktion, kann man doch eindeutig rauslesen, die reden alle nicht miteinander.
Aha.
Der Regisseur von Child's Play, dem Remake, Lars Klefberg, hat auch gesagt, er hätte ja auch gerne noch ein Sequel gemacht zu seinem Remake, aber da sei ihm dann irgendwie Don Mancini mit seiner Serie zuvor gekommen und jetzt glaubt er nicht mal so richtig dran. Aber man rede auch ansonsten nicht miteinander. Ja. Also man habe wohl Don Mancini fürstlich entlohnt für die Rechte an dem Stoff, für das Remake, aber man nennt eben auch seinen Namen nur. Ich habe lange darauf gewartet,
ganz,
unmittelbar.
Ganz, ganz
unmittelbar vor den Songs.
Ja, aber auch nicht irgendwie based on characters created by, sondern based on Child's Play Screenplay by Don Mancini und so
Tom
weiter.
Tom Holland, ja.
Ja, Tom Holland, genau. Das ist auch eine merkwürdige Art, jemandem einen Credit zu geben. Aber na gut, so ist es. So
Hauptsache
ist es
die Kohle stimmt.
Ja, ach Gott, sei ihm gegönnt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich persönlich bin ja immer wieder davon so wahnsinnig begeistert, dass halt halt David Kirschner und Don Mancini halt überhaupt seit 3 Jahrzehnten eben an dieser Reihe halt beteiligt sind und machen und tun und Ideen haben und Filme drehen und noch an der Serie und was nicht alles. Und also es ist diese Form von Verbindung zu seinem zu der Idee, die sie halt mal vor 30 Jahren hatten. Ich finde das schon sehr, sehr erstaunlich. Also so findet man halt sonst sehr, 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 sehr selten. Wirklich drüber nachdenken, wer so noch verbunden ist mit seiner Kreation. Also gerade im Horrorgenre. Vielleicht Wes Craven, aber
Wobei der bricht ja auch gerne mal so ab und kommt dann wieder zurück, genau. Wie Leonard Nimoy mit Spock.
Richtig, ja. Oder Steven Spielberg, der eben auch irgendwie dann den Film nicht dreht, den neuesten Indiana Jones, aber dann irgendwie bei der Premiere irgendwie dabei ist und sich feiern lässt und so. Also
ja, das darf aber auch. Ja. Naja, in seinem Alter und mit seinen Leistungen.
Ja, wäre schöner, fände ich, wenn er sich für das feiern lassen würde, was er auch dann selber gemacht hat. Also ja. Aktuell gerade, ja. Aber anyway.
Wurde er ja auch Ehrenbär bei der Berlinale. Fablemans, alle lieben die Fablemans.
Ja. Ich tatsächlich liebe die beiden Filme, über die wir heute reden.
Oh, okay.
Ja, ich finde die beiden ganz, ganz toll. Ich hab in beiden Fällen wirklich viel Spaß gehabt.
Mhm.
Ich bin ganz, also ich kannte sie beide noch nicht vorher. Hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich halt vor Curse of Chucky dann auch ausgestiegen bin und eben das gar nicht weiter verfolgt habe. Und von Curse war ich ja jetzt nicht so wahnsinnig angetan, alles in allem, weil ich eben auch nicht, also auch fand, dass der Film nicht genau weiß, was er eigentlich will und gerade in Bezug zu den Filmen, die vorher kamen und so. Und da habe ich bei Cult of Chucky tatsächlich den Verdacht, dass halt Ideen drin sind, die halt schon ein bisschen länger fermentierten, möchte ich es mal sagen. Ja, ich meine, selbst das Reboot hatte echte Momente. Beide Filme müssen sich aus meiner Sicht nicht verstecken. Also, und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich habe, glaube ich, weniger enthusiastische Gefühle gegenüber beiden Filmen. Aber sie sind gut. Sie sind besser als Curse of Chucky, auf jeden Fall. Beide. Ich habe gemischte Gefühle zu Cult of Chucky tatsächlich. Und meine Gefühlslage grundsätzlich gegenüber Don Mancini und David Kirschner ist ja auch, dass ich einerseits ganz oft also geneigt bin zu sagen, was machen die da mit der Reihe? Diese ganzen tonalen Sprünge und eigentlich alle zwei Filme, hat nicht funktioniert, wir versuchen mal was Neues. Und dann wird irgendwie aus Horror wird Comedy und aus Comedy wird wieder Horror und dann wird's Horror-Comedy und deswegen, ich glaube, bin ich auch nicht so heiß auf die Chucky-Serie, weil ich denke, im Grunde wissen die nicht wirklich, was sie tun. Aber jetzt vielleicht ein bisschen mehr, auch weil die beiden letzten Produktionen, also Curse und Cult, auch einfach zeitlich näher beieinander sind, möchte ich ihnen auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Und ich muss ihnen ja auch genau dieses Zugeständnis machen, was du eben auch gerade schon beschrieben hast. Sie halten Chucky die Stange, sie sind ihm treu geblieben, sie mögen offenbar die Figur, die Geschichten darum, das ist auf jeden Fall schon mal lobenswert und man muss natürlich einfach auch die Tatsache nicht unerwähnt lassen, dass die Filme auch in ihrer Produktionshistorie sehr, sehr lang auseinanderliegen zeitweilig. Mhm. Und dass man eben auch bei teilweise Abständen von 5, 6, 7, 8 Jahren zwischen den Filmen, man kann die auf jeden Fall nicht erwarten, dass das sowas hat wie eine, erzählerische wie ästhetische Kontinuität, wie bei anderen Horrorreihen, wo dann eben jedes Jahr ein Sequel rausgeballert wird, immer mit den gleichen Produzenten, immer mit den gleichen Production Designern, immer mit den gleichen Autoren, sondern da hat man offenbar auch jetzt zeitweilig versucht, einfach dieses Ding auf Teufel komm raus am Leben zu halten, das letzte bisschen Geld zusammenzukratzen, um irgendwie noch einen Chucky-Film zu bauen, teilweise für wirklich kleine Budgets und dann bin ich auch wieder etwas besänftigt und denke mir, ja, es ist schon gut, was die hier machen. Mhm. Also bin ich böse drum.
Ja, sagen wir mal so, rein tonal finde ich tatsächlich die letzten beiden Filme auch relativ eng aneinander. Es geht halt beides mehr so ein bisschen in Richtung, nennen wir es mal Gothic Horror.
Ja.
Und das eigentlich rennt man bei mir mit sowas offene Türen an. Bei Curse of Chucky hat mich halt einfach nur gestört, dass es eben, dass halt einmal die Produktionsbedingungen halt so überoffensichtlich waren, weil es eben einfach nur in drei Räumen spielte. Und dass sie eben einfach nicht so genau wussten, ist das jetzt im Prinzip ein Neustart oder hängen sie sich doch noch dran oder wie bringen sie das alles zusammen und es war dann alles etwas unausgegoren. Aber hier bei Cult of Chucky habe ich eben schon das Gefühl, einfach die Tatsache, dass sie sich eben direkt auf den Vorgänger beziehen und eben so viele Figuren aus den vorangegangenen Geschichten halt mit reinbringen, funktioniert das besser.
Ja.
Ich mag das Setting tatsächlich ganz gerne, wobei das, ich glaube, das ist so mein Ursprungs Haderpunkt, möchte ich es mal nennen. Nämlich, ich habe immer ein leichtes Problem mit so creepy Anstalten.
Ja.
Weil ich irgendwie denke,
hatten wir dieses Gespräch nicht schon mal?
Ja, wir hatten das schon etliche Male. Wir haben es immer wieder. Und ich wiederhole mich auch wahnsinnig gerne. Aber irgendwie hat dieses viktorianische Setting, wie man es eben hat, eben, weiß ich, keine Ahnung, bei Schweigen der Lämmer. Oder eben jetzt hier am Anfang, wenn Nika halt noch in der alten Anstalt ist und dann halt in dieser Clockwork Orange-artigen, kaltweißen Umgebung. Aber ich meine, es funktioniert ja trotzdem. Es ist ja creepy. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, was ist denn das für eine Anstalt? Ich dachte, den Leuten soll da geholfen werden. Das heißt, da muss der Film schon eine Menge tun, um mich in irgendeiner Form zu überzeugen, dass es trotzdem sich lohnt, ihn anzugucken. Und da hatte es Curse of Chucky tatsächlich am Anfang etwas schwer.
Ja.
Aber sie haben, oder sie führen halt so viele interessante Facetten ein und Dinge, die sie tun, und auch hinterlistige falsche Fährten und all das, dass ich dachte, sie haben sich zur Abwechslung mal echt wieder Gedanken gemacht. Und das fand ich ziemlich cool tatsächlich. Also ob das alles so wahnwitzig originell ist, das möchte ich gar nicht entscheiden. Aber es hat mir trotzdem alles sehr gut gefallen, weil ich war halt voll dabei. Ich wollte halt wirklich wissen, was ist da jetzt eigentlich gerade los und wer ist mit wem und warum und weshalb und wo ist eigentlich Chucky gerade drin und so. Ich fand das alles schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich ein Haufen schöner Ideen in diesem Film drin.
Ja, ja. Wir sind schon fast im Gespräch, aber wir müssen hier natürlich noch ein bisschen vorweg schicken, ein paar Credits und eine kurze Inhaltsangabe. Die wichtigsten Namen hinter den Kulissen haben wir auch bereits genannt. Das sind eben Don Mancini auf einem Regiestuhl und auch Erschaffer, eben konzeptioneller Erschaffer von Chucky oder der Reihe, unter anderem David Kirschner, der eben das Ding produziert und eben auch für das Chucky-Design verantwortlich ist. Ansonsten hier wieder Musik von Joseph Loduca, auf dessen Leistung hier ich musikalisch jetzt diesmal ein bisschen mehr geachtet habe, nachdem du das letzte Mal den über grünen Klee gelobt hast. Na, aber du hast gesagt, er genießt gewisse Semi-Prominenz und die hab, einfach nur, weil ich ihn nicht kannte, heißt das ja nichts. Und ich muss auch sagen, der Score ist wirklich gut. Also will auch kein schlechtes Wort mehr verlieren über die Leistung von Joseph Loduca hier und anderswo. Und ansonsten vor der Kamera überwiegend wiederum No-Names, wobei, was du eben vergessen hast, vorher noch an Kritikpunkten an A Curse of Chucky war auch der miserable Cast. Man muss sagen, hier auch wiederum überwiegend No-Names, abgesehen von den bekannten Gesichtern Fiona Dourif, Brad Dourif, Jennifer Tilly, Alex Vincent, aber die können wenigstens einigermaßen Schauspieler.
Ja, 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 das ist wohl wahr.
Also ich möchte sagen, alle sind kompetent, da war jetzt niemand dabei, dessen oder deren Leistung ich ansah und dachte mir, meine Güte.
Wer hat dich besetzt, ja genau. Ja.
Mindblown Meme hier bitte einblenden. Nichts dergleichen, aber es war total okay.
Ja, ich denke auch. Also auch gerade für eine 1440 Produktion, das darf man ja auch nicht ganz vergessen.
Wiederum der große Kritikpunkt, der etwas billige Look, aber den hat ehrlich gesagt sogar Child's Play, über den wir hier nachreden, an sich, das ist aber auch einfach so ein bisschen dem Digitalzeitalter geschuldet und ich bin da einfach, also bei niedrig budgetierten Filmen, die eben nicht mal mehr auf Film gedreht werden, die sehen da eben oft auch aus, wie sie aussehen, aber dafür kann Cult of Chucky nichts, sie müssen eben mit dem arbeiten, was sie haben und das machen sie einigermaßen kompetent.
Ja.
Die Inhaltsangabe, folgendermaßen lautet, ich muss gerade bei der IMDb gucken, denn bei der UFDB ist, glaube ich, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder keine Inhaltsangabe vorhanden. Bitte nachbessern. bei der IMDb schreibt irgendjemand hier den Klappentext, glaube ich, ab. Chucky kehrt zurück, um sein menschliches Opfer Nika zu terrorisieren. Gleichzeitig hat die männliche Killerpuppe, mit ihren alten Freunden ein paar Rechnungen zu begleichen, wobei Chucky von seiner Ex-Frau tatkräftig unterstützt wird. Okay.
Es ist ja relativ aussagelos.
Ja, schon, ne?
Ja.
Man fragt sich immer, wer mit Ex-Frau gemeint ist in dem Fall. Das ist ja irgendwie auch schon doppeldeutig. Ist es Tiffany die Puppe oder ist es Jennifer Tilly als Tiffany? Oder ist es Jennifer Tilly selbst? Wer weiß.
Ja. Das weiß ja der Film selber nicht so genau, aber er bringt es wenigstens zur Sprache, was ich echt ganz putzig fand.
Ja, das fand ich auch tatsächlich lustig. Also es gibt so tatsächlich so ein, zwei Meta-Gags, die sehr viel besser funktionieren als vieles, das, was wir noch so in Seed of Chucky sehen, wo ich dachte, okay, das ist einfach, der ganze Film ist so drüber, dass ich mich einfach da fast schon überfordert fühle von dieser Meta-Ebene. Und hier gibt es tatsächlich drei Verweise einfach auf Defizite in der Erzählchronologie der Reihe, dass eben auch Figuren das direkt ansprechen, die ich eigentlich ganz gelungen fand.
Ja.
Was machst du eigentlich hier? Ach, lass uns nicht drüber reden. Fand ich ganz gut.
Ja, in der Tat. Ja. Wenn wir schon dabei sind, ich fand allerdings auch tatsächlich ganz, ganz, ganz knuffig den Spruch über Hannibal Lecter. Weil Don Mancini ja durchaus eben auch an der Hannibal-Serie beteiligt war und das hat ihm wohl die Idee gegeben, dass man aus Chucky eigentlich auch eine Serie machen kann.
Er hat als er mal Regie geführt, ne? Ach, die würde ich auch gerne mal wieder gucken.
Ja, aber wie ich immer sage, die Serie, die kam mal vorbeigeschossen, hat mich in den Bauch geboxt und war wieder weg. Das war, weiß ich nicht.
Ja, die ist hervorragend.
Ja.
Cult of Chucky beginnt, wie Curse of Chucky endet, nämlich mit Andy. Andy bei einem Date. Andy, der sich wie ein alter Mann, der er gar nicht ist, der Schauspieler Alex Vincent ist deutlich jünger als wir, über das fucking Internet beschwert und eben über die Tatsache, dass eben seine sein Date, genau, bereits total rundum informiert ist über die Leidensgeschichte hier von Andy Barclay.
So. Genau.
Und da wird eben offenbar, oh, Andy hat Teile der Chucky-Puppe zu Hause und foltert sie gerne regelmäßig. Ja.
Fies. Also ich finde es tatsächlich interessant, was sie aus Andy gemacht haben an der Stelle. Ich meine, ist es erstmal schön zu sehen, dass Alex Vincent sich nicht überfordert fühlt, offenkundig.
Sehr schön.
Ne, nachdem er irgendwie 20 Jahre nicht geschauspielert hat. Er kommt tatsächlich, ich meine, in all den Szenen, und das sind ja nicht so wahnsinnig viele, die er halt in dem Film hat, kommt er kompetent rüber und durchaus verständlich, dass das eben, also nicht nur derselbe Schauspieler ist, sondern für mich kommt eben auch bei rum, okay, es ist dieselbe Figur.
Ja.
Was ja gar nicht so einfach ist, vor allem, weil er eben zwischendurch auch von anderen gespielt wurde. Dann ist es aber eben auch so, dass sie ihm halt keine Szenen geben, die jetzt wirklich großes Schauspiel von ihm erwarten, was, glaube ich, auch ganz, ganz gut ist, weil wir diese kurze kleine Post-Credits-Szene bei Curse, da fand ich jetzt, hat mich nicht so geflasht, wie die jungen Leute sagen würden. Aber ihn hier zu sehen, fand ich jetzt wieder ganz gut tatsächlich. Und auch zu sehen, dass eben Andy eben offenkundig ein echtes Trauma hat nach all den Erlebnissen als Kind und als Jugendlicher. Und dass er selber sich ein paar Scheiben von Chucky abgeschnitten hat, pun intended. Und ich finde das eine ganz interessante Entwicklung für die Figur.
Und Chucky sieht doch toll aus. Also die Art und Weise, wie sie ihn ruiniert haben, sieht toll aus.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Tatsächlich. Also für mich funktioniert der Auftritt von Andy am Ende von Curse auch nicht so gut. Ich glaube, wenn man wirklich investiert ist, emotional als großer Fan der Reihe, dann freut man sich vielleicht darüber. Aber ich glaube, diese ganzen Cameos von, ach, guck mal, der, funktioniert für mich in den allerwenigsten Fällen. Und ich bin einfach auch kein klassischer Fanboy. Das funktioniert für mich aber ehrlich gesagt auch in anderen Kontexten nicht. Deswegen, ich würde doch nicht mehr hier Don Mancini und Curse schon da irgendwie die volle Verantwortung dafür in die Schuhe schieben. Das ist einfach, ich glaube, ich hatte einfach kein Bedürfnis mehr, Andy zu sehen. Zumindest nicht, wenn er eben nichts zu tun hat und das eben einfach nur so als kleiner Gag mehr serviert wird.
Ich glaube, mir ging es halt vor allem so, weil eben vorher wir Jennifer Tilly wieder gesehen haben.
Ja. Ne?
Und die hat ein bisschen mehr zu tun und über die habe ich mir auch mehr gefreut und dachte so, oh, wäre auch ein schönes Ende gewesen halt. Ne? Mhm. Und dann halt aber noch einfach nur zu sehen, sie verschickt die Puppe. Ende.
Ja.
So, und dann eben, nee, jetzt haben wir noch ein Nachspiel mit der Alice, also mit der kleinen Tochter.
Ja.
Und dann haben wir nochmal ein Nachspiel mit Andy und dann war es mir einfach zu viel. Mhm. So Jennifer Tilly hätte mir da gereicht. Aber wie gesagt, ihn hier zu sehen, eben auch als ziemlich gebrochene Figur, das fand ich tatsächlich als wirklich gelungen. Und das halt immer so zwischendurch, so quasi immer wieder so Kontakt aufzunehmen, zu gucken, was macht eigentlich Andy jetzt gerade? Ach, er fährt im Auto. Jetzt wird er von Tiffany angerufen. Jetzt ist er, ne? Also, das ist schon nicht schlecht. Das ist, es ist so herrlich proaktiv. Es ist eben, als hätte er einfach irgendwie was gelernt aus der Begegnung in der Spielzeugfabrik und eben als Kadett oder so. Und jetzt macht er was draus. Ich finde das wirklich cool, tatsächlich. Eine schöne Idee. Und dass sie es eben auch nicht überstrapazieren. Ne? Und dass sie ihn eben auch nicht so am Ende einfach aus dem Ärmel schütteln, wie damals Nicole Williams im Exorzist 3 oder so. Weißt du?
Ach, das darfst du doch nicht sagen.
Entschuldigung.
Ja.
Ja.
Über den reden wir ja noch eines Tages.
Irgendwann werden wir das tun, ja.
Ich bin sehr heiß drauf, tatsächlich. Das ist einer meiner heimlichen Lieblingsfilme.
Ja,
das ist so einer der Filme, die Lieblingsfilme aus der zweiten Reihe tatsächlich. Also im Sinne von, ich glaube, ich halte ihn für einen der unterschätztesten Filme überhaupt.
Aber ich denke auch dabei zum Beispiel, die Szenen mit Brad Dourif sind die besten, also von daher.
Ja, ich sag mal so, George C. Scott ist so ein Schauspieler. Ich glaube, es gibt keine schlechten Filme mit ihm.
Ja,
also das ist einfach, jede Szene mit George C. Scott ist eine gute Szene.
Ich hätte trotzdem lieber den Original Kaufman Schauspieler gesehen.
Ein andermal.
Ja, okay. Ja. Zurück zu Chucky.
Ja, vielleicht zusammen mit Day of the Dolphin, der ist auch super weird.
Okay.
Egal.
Ja.
George C. Scott hat komische Filme gemacht. Über den gibt es Geschichten zu erzählen. Ich bin so ein großer George C. Scott-Nerd, wahrscheinlich der Einzige, den ich kenne zumindest. Ein andermal.
Ja. Genau.
Aber Chucky, ja, Cult of Chucky, bitte.
Genau. aber wir sind losgelöst von Andy haben wir natürlich Nika als eigentliche Hauptfigur. Und auch das ist tatsächlich ganz gut, weil ich freue mich, sie wiederzusehen. Also so brillant fand ich sie tatsächlich auch wiederum nicht in Curse. Mit das Beste an Curse, also auch einfach durch ihr Handicap,
ja.
Fand ich das halt eine ganz interessante Sache. Und sie jetzt hier eben wiederum, also im Prinzip auch so als Pendant zu Andy zu sehen, eben auch komplett gebrochen, fertig mit der Welt, gleichzeitig in Angst lebend, aber auch vor sich selber und eben dieser ganze Mindfuck, den sie mit ihr angestellt haben. Das tut mir als Zuschauer schon fast physisch weh, eben zu sehen, wie kaputt sie ist. Und Fiona Dourif macht das eben auch ganz hervorragend. Und es wird irgendwie immer schlimmer, habe ich so das Gefühl. Je mehr rauskommt, was mit ihr alles passiert ist, umso mehr denke ich mir, das arme Mädel. Ganz, ist ganz, ganz schlimm.
Ich habe zu Cult of Chucky eigentlich einfach keine wirklich stark positiven oder negativen Gefühle. Das macht es mir, glaube ich, so ein bisschen schwer, irgendwo anzusetzen, weil ich fand den Film total unterhaltsam, damals wie heute. Ich habe den auch wiederum relativ kurz nach Erscheinen geguckt und jetzt eben zum zweiten Mal, aber auch große Teile davon vergessen, was eben auch daran liegt, dass ich eben 2017 schon gar nicht mehr so interessiert war, einfach an einem Fortschreiten der Chucky-Reihe, sondern das einfach immer nur so unter, ja, diese Filme tauchten alle paar Jahre auf und dann guckte man sich die an und dann vergaß man sie wieder, bis dann irgendwie fünf Jahre später wieder einer rauskam.
Ja.
Sie kranken eben auch an so dieser klassischen Slasher-Film-Krankheit, nämlich dass insofern, dass eigentlich das komplette Personal abseits von den zwei, drei Hauptdarstellern oder den Gesichtern, die man kennt, eigentlich komplett vergessenswert und austauschbar ist. Also ich muss mir auch wirklich hier die Namen notieren mit ihren Todesarten, damit ich bemerken konnte, wer ist. Also Dr. Foley hier, Michel Theriot, den konnte ich mir noch merken, weil er eben so auch so ein bisschen auch hierarchisch herausgehobene Rolle unter dem Psychiatriepersonal da spielt, einnimmt. Aber der ganze Rest, ja, puh, ich gucke eben die Leute an und ich weiß, ihr seid einfach nur hier, ihr springt über Chuckys Klinge früher oder später. Und manche eben so ein bisschen effektiver und andere weniger. Also einige Sachen gefielen mir konzeptionell auch ganz gut. Der Tod von Claire zum Beispiel da unter den Glasscherben, das war weniger schön getrickst, wie immer die ganze Reihe eigentlich so ein bisschen Probleme hat mit diesen computergenerierten Effekten.
Also ja, wie so häufig, ich verstehe ja deine Punkte. Ich sehe, wie man da
hinkommen kann, aber ich sehe es einfach.
Aber die Punkte bis hierhin. Aber ich glaube, ich habe bei Cult of Chucky, glaube ich, eine etwas andere Herangehensweise alles in einem. Weil ich finde, natürlich sind sie alle nur dazu da, um hops zu gehen. Aber ich glaube, habe das Gefühl, dass Cult of Chucky sich mehr Mühe gibt, dass mir die Figuren leid tun.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Wiederum Curse ist einfach ein Haufen von Sackratten, die alle sehr eklig zueinander sind und das nicht mal besonders gut gespielt. Ja. Das sind Nachteile über Nachteile auf Nachteilen. Und hier haben wir eben relativ gute Schauspieler mit Problemen, die mich schon berühren, ehrlicherweise. Ne? Also die junge Dame, die eben offenkundig ihr
Kind verloren hat?
Naja, sie hat ihr Baby umgebracht. Sie hat erstickt. Ja. Und das alleine.
Ich wollte es diplomatisch ausdrücken.
Ja, ich nicht. Ich finde es tatsächlich ganz. Die Vorstellung ist ganz schlimm, aber eben, wie sie eben ihr selbst beigebrachtes Trauma im Prinzip versucht zu verarbeiten über die Puppe, von der wir wissen, dass sie grundböse ist, das ist schon. Das ist hart.
Ja.
Das ist echt hart. Und da gibt es wirklich viele, viele Szenen, die mir sehr, sehr nahe gingen tatsächlich, wo ich mir dachte, uiuiui, das ist auch, also sich das zu trauen an einem Film, der eigentlich ja in erster Linie ja wohl Spaß machen soll, eben an ausgefeilten Slasher-Momenten, fand ich das einen ganz schön gewagten Schritt. Alles in allem und überhaupt immer die Tatsache, dass sie das eben in diese, also sie hätten auch einfach in andere Richtungen gehen können, wie eben zum Beispiel dieses ganze Setting so creepy ist, hätten sie eben auch die ganzen Insassen als, keine Ahnung, mehr wie Arkham Asylum aussehen lassen können, aber sie geben sich halt unglaublich viel Mühe, ihre Figuren menschlich darzustellen, mit ihren Problemen, mit ihren Neurosen, Psychosen, Traumata versuchen da durchzukommen und wie auf welche perfide Art und Weise die diversen Chuckies sie manipulieren und damit umgehen und eben versuchen, ja, Nika im Prinzip auch darüber zu kriegen. Das ist schon wirklich, ich fand das wirklich, da waren wirklich ein Haufen wahnsinnig guter, wirklich fieser Ideen dabei. Wie hieß sie, Angela, die sich für tot hält. Das Einzige, da habe ich gedacht, wie schade, dass er sie nicht in der, Kantine da umbringt, wo sie ihm sagt, dass sie gestorben sei. Mhm. Das wäre noch poetischer gewesen, glaube ich. Aber eben im Prinzip den Selbstmordversuch von Nika mit der Speicher aus dem Rollstuhl zu benutzen, um Angela umzubringen, um es dann Nika in die Schuhe zu schieben und gleichzeitig sie zu terrorisieren, das ist, und dann eben Chucky did it und so, gemeine Ideen. Ja. Ein Haufen gemeiner Ideen. Ne, dass der Mann mit der multiplen Persönlichkeitsstörung, hier Malcolm, Adam Hurtig heißt der Schauspieler, ich glaube, er hat nichts weiter gemacht, weil er ganz gut war tatsächlich.
Mhm. Sehr bekannt, vertraut wirkendes Gesicht, komischerweise. Ja, ich dachte auch, den habe ich schon 10-mal in 10 anderen Sachen gesehen. Dann gucke ich jetzt an IMDb-Credits nach und stellte fest, nö, wahrscheinlich nicht.
Aber eben praktisch, also nachdem wir wissen, dass sich Chucky eben offenkundig in unterschiedliche Puppen und vielleicht sogar in andere Menschen verpflanzen kann, was auch eine schöne Idee ist, wohlgemerkt, die Don Mancini wohl schon seit dem dritten Teil hatte, habe ich gelesen.
Das zeigt aber über viele Sachen, die dann in späteren Filmen
schlagen. Ja, aber dann aber eben eine Figur einzuführen, bei der man nie so richtig weiß, wer er eigentlich gerade ist und dann eben damit zu spielen, dass er vielleicht auch schon übernommen wurde quasi, auch eine interessante Idee. Also der Film ist halt wirklich voll von solchen perfiden Dingen und ich finde das wirklich ganz großartig. Ich war sehr investiert tatsächlich in diese Figuren.
Okay. Ich möchte auch zum überwiegenden Teil recht geben und ich glaube, ich folge auch eher deiner sehr positiv gefärbten Argumentation, ehrlich gesagt sehr gerne, weil ich mag immer lieber Filme, als dass ich sie nicht mag, aus naheliegenden Gründen. Also ich habe irgendwie auch keinen jetzt irgendwie Gewinn oder ich kein Triumphgefühl davon, dadurch, dass ich jetzt irgendwie sage, Cult of Chucky war ein schlechter Film, fand ich eben auch nicht. Ja. Aber ich dachte, er ist medioker. Aber ich bewege mich, glaube ich, auch gerade so emotional in die Richtung. Ich glaube, er ist ein bisschen besser als mittelmäßig. Weil du hast ja vollkommen recht, es ist ein Riesenplus, nicht nur, dass der Cast kompetent ist, sondern dass sie eben erstmal tendenziell positiv gefärbt sind. Es gibt immer noch so ein paar korrupte Gestalten in dem Film, aber das sind die wenigsten.
Ja.
Ich mag die ganzen psychischen Erkrankungen, die Menschen plagen in dieser Heilanstalt, dieser psychiatrischen Heilanstalt. Ich glaube, konzeptionell lieber als in der Umsetzung. Ich finde, einige sind ganz gut getroffen, andere weniger. Also gerade hier Multiple Markham mit seinem Ich bin Michael Phelps, nein, jetzt bin ich Mark Zuckerberg, ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein sehr laienhafter Blick. Ja, es ist gimmicky und ein sehr oberflächlicher Blick auf diese Art von psychischer Störung. Dann wiederum aber Figuren wie Angela, die du auch gerade schon mal so ein bisschen hervorgehoben hast, fand ich unglaublich stark. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihre Dialogszene mit Chucky in diesem Flur, wo sie da aus der Tür kommt, ist eine der, wenn nicht die beste Dialogszene mit der Chucky-Puppe in der ganzen Reihe, weil ich war so eines der ersten Male und mich treibt dieser Gedanke um seit dem ersten Teil, seit ich eben Chucky und dem Voodoo-Priester miteinander reden hören und dachte mir, das funktioniert irgendwie nicht, irgendwie vielleicht scheitert es an der Technik der Puppe oder der Schauspieler ist nicht gut genug, ich weiß nicht, irgendwie so, es kommt keine Spannung auf, aber in der Szene kam wirklich Spannung auf und da hast du auch wiederum recht, da ist der Film wirklich mutig, dass er solche Momente zulässt und einfach so mal sagt, 3 Minuten Stopp, jetzt unterhält sich einfach diese Puppe oder Brad Dourif mit der Schauspielerin, Martina Stevenson-Kerr heißt die Dame, das ist echt spannend und eine der gelungensten Szenen des Films und überhaupt nicht auf oberflächliche Schauwerte aus. Auch da hält sich der Film relativ lange zurück. Nicht so lange wie Curse of Chucky, dankenswerterweise. Also es vergehen, glaube ich, nur so 40 Minuten bis zum ersten richtig blutigen Mord. Aber er hat ein besseres Timing rundum. Also ich möchte, wie du merkst schon, ich weiche langsam auf. Ich komme wahrscheinlich immer noch am Ende zu dem Schluss, Cult of Chucky wird nie zu meinen liebsten Teilen gehören der Reihe. Aber es ist sehr viel Gutes darin, ich gebe dir vollkommen recht.
Ich finde aber, und auch weil du gesagt hattest, der Trick mit den Glasscherben ist nicht so dolle. Ich kann ja über sowas ganz gut hinwegsehen, weil wiederum auch da ist halt, ich finde auch das haben sie relativ gut gelöst, weil es eben auch wiederum so eine unangenehme Sache ist. Ne? Also sie kann sich nicht bewegen, weiß genau, was kommt. Chucky ist fies wie gewohnt, aber dann eben das in Zeitlupe zu zeigen mit so einer traurigen Musik untermalt und dann darf ihr noch eine Träne aus den Augen rinnen, weil sie eben wieder weiß, was kommt und dann hast du halt so einen sehr brutalen Köpfmoment. Das ging mir schon ganz schön an die Nieren tatsächlich, aber wirklich, glaube ich, auch vielleicht auch eher konzeptionell als in der Umsetzung, also wir sagen in der technischen Umsetzung,
es ist eben 1:1 Moment, der in Final Destination 4 ist. Und da sieht er eben richtig gut aus. Und okay, sagen wir mal so, man hat sich, ich würde mal großzügig sein, sich inspirieren lassen.
Okay.
Und,
gut, habe ich.
Vielleicht war ich deswegen etwas ungnädiger.
Ich glaube, ich habe nur einen einzigen Final Destination Film gesehen. Ich glaube, es war der erste oder vielleicht sogar der zweite. Ich weiß es nicht mehr so genau. Also von daher hatte ich jetzt die Assoziation nicht, aber ich glaube dir da logischerweise. Aber trotzdem einfach, ich fand das so gemein. Ne? Nur ist gerade die Nika die ganze Zeit drangsaliert hat, endlich irgendwie auf den Trichter gekommen, dass sie tatsächlich nicht recht hat, sondern dass Nika die Wahrheit gesagt hat und dann eben sowas und sie kann es niemandem sagen und wie wir später feststellen, selbst wenn sie es jemandem sagen könnte, Foley ist ein Arsch. Also wirklich, wirklich fies, fiese Nummer. Und wie gesagt, das mit der Madeline hieß, die ihr Kind umgebracht hat, das ist schlimm. Und so. Und also wirklich ganz, ganz gemeine Sachen. Auch Carlos, der einzige, von dem wir irgendwie denken, der könnte halt vielleicht so die Chris Sarandon-Rolle vielleicht übernehmen, aus dem ersten Film.
Das ist der nette Pfleger. Der nette Pfleger.
Der nette Pfleger, ja. Genau. Und weil er eben auch so langsamer sicher eben anfängt, eben vielleicht auch, sagen wir mal, Nika nicht ganz so abweisend gegenüber zu stehen und so. Und ja, dann hupsala.
Ja, das stimmt. Also da ist der Film dann auch relativ gnadenlos. In letzter Konsequenz dann eben doch, ich möchte nicht sagen, wie alle Vorgänger, halt eigentlich nur interessiert an seinem Stammpersonal. Aber ja, der Weg dahin ist ein sehr viel interessanterer, weil du hast ja vollkommen recht, man aufgrund einfach der Tatsache, aufgrund der Art und Weise, wie die Figuren gezeichnet sind, dargestellt sind, auch porträtiert von ihren Schauspielerinnen und Schauspielern, einfach schon immer noch so die Hoffnung in sich trägt, naja, vielleicht kommt der oder die davon, weil sie sind irgendwie doch ganz okay oder sie hätten zumindest verdient. Man lädt ja auch alle mit genug Leben auf, mit genug Background, sagen wir mal, und Persönlichkeit, dass sie irgendwie nicht so komplett egal sind. Ich habe ja gerade gesagt, sie sind mir im Grunde egal, weil wenn da der Film vorbei ist, habe ich sie dann doch wieder vergessen. Aber in dem Moment, während der Film läuft, denke ich mir, ja, irgendwie, das war dann doch, ist doch mehr als vieles das, was wir gesehen haben von den Figuren im Teil davor, die einfach nur ekelhaft waren. Und die können dann zumindest mal sagen, ja, ich habe eine Frau und Kind zu Hause oder Carlos ist ein schwuler Mann und das erfahren wir eben. Und das sind alles irgendwie auch so Details über die Leben der jeweiligen Personen, die irgendwie nur so am Rande auftauchen, die einfach ganz interessant sind.
Ja.
Und die Patienten haben natürlich alle ihre Krankengeschichte, Schizophrenie, Kindsmörderin, wie auch immer. Das macht sie eben interessant. Also es ist ein Pluspunkt, da gebe ich dir absolut recht. Deswegen irgendwie fast schon so schade, dass der Film eben auf den letzten Meter dann doch eben wieder zu einem relativ typischen Chucky-Film wird und dann eben doch nicht schade, weil ich habe ja auch Spaß daran. Aber dann kommen eben die Momente mit Jennifer Tilly und dann kommt eben mehr Andy rein und dann am Ende noch ein Cameo von hier Kylie oder Christina Lee, hast du schon? Kyle.
Ja.
Von Christina Lee, der Schauspielerin. Und ich denke mir, ja, wiederum, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt notwendig gewesen wäre.
Also, ich verstehe dich durchaus. Ja. Ich fand es tatsächlich ganz cool, weil ich hatte ehrlicherweise ein bisschen damit gerechnet, dass der Film tatsächlich mal einen Schlussstrich zieht.
Ja.
Weil ich ja wusste, dass wir da als nächstes dann halt über das Reboot, Remake, wie man es auch mal nennen möchte, sprechen. Ich dachte so, vielleicht sind wir jetzt echt so an den Punkt gekommen, wo wir sagen, okay, hier können wir mal zumindest halt irgendwie so halb aufhören und so vielleicht drei Gedanken mehr machen und vielleicht irgendwie, wie es ja schon damals bei Bride of Chucky war, eben einfach mal einen frischen Start hinlegen. Und dann haben sie eben, sie geben Andy halt einen coolen Moment, alles in allem. Also es ist schon, ich finde sein Plan ist gar nicht blöd.
Ja.
Geht halt nach hinten los, weil er nicht damit rechnet, was dann auch so passiert ist, obwohl er eigentlich noch am ehesten damit rechnen sollte. Es ist halt so komisch, weil er hat ja nur eine halbe Chucky-Puppe zu Hause.
Ja.
So, nun kriegt er mit, dass Chucky da offenkundig unterwegs ist wieder. Also müssen es ja mindestens zwei sein. Dann schickt er selber eine Chucky-Puppe, die er erkennt, weil er ihm ihr die Haare abgeschnitten hat, um im Prinzip seine Waffe reinzuschmuggeln, ist clever, erledigt genau diese Puppe und es wirkt so, als würde er denken, dass er damit fertig sei. Ohne daran zu denken, dass er mindestens noch ein weiterer Chucky rumrennt. Also er hätte nicht nur eine Pistole da reinschmuggeln müssen, sondern noch ein Magazin. Mindestens eins. Also nur so nebenbei erwähnt. Aber, ja. aber der Moment ist ziemlich cool, weil ich irgendwie denke, oh, wie ich schon sagte, er hat was gelernt aus diesen Erlebnissen.
Ja.
Aber irgendwie in letzter Konsequenz reicht es dann eben wieder denn doch nicht.
Das ist gut, ne? Sie machen aus Andy eben keine Heldenfigur. Und ich glaube, es wäre so naheliegend gewesen zu sagen, gib den Fans, was sie wollen. Irgendwie, Andy ist zurück nach über 20 Jahren und hier, euer strahlender Held. Aber Andy ist eben auch also nicht die hellste Birne im Leuchter. Und macht eben Fehler und hat eben auch diese unangenehm sadistischen Züge. Ich meine, ich kann verstehen, warum er Chucky den Flammenwerfer da ans Gesicht hält zu beginnen und all diese furchtbaren Sachen macht, aber es zeichnet ihn eben auch nicht als wahnsinnig nette Person aus, genauso wie seine Reaktion auf das Date, was komplett naheliegend ist. Dass, ich meine, wenn ich mich mit jemandem verabrede zu einem romantischen Candlelight-Dinner, natürlich, ich meine, das Internet existiert einfach, ist das Jahr 2017. Ich gucke einfach nach, gibt's was über die Person? Und er macht der armen Dame Vorwürfe oder der gesamten Welt im Internet, dass es eben diese Informationen da draußen sind. Und ich denke, bleib mal locker, Andy, und reagier, also ich weiß nicht.
Ja, ja.
Na, ich verstehe seinen Hass auf Chucky, aber...
Ja, es ist halt eben doch so, dass das auch wirklich recht häufig passiert ist und dann lässt das irgendwie an Chucky aus, was wie gesagt. ich würde mit Andy auch nicht ins Bett steigen wollen, ehrlicherweise, unter diesen Umständen. Und er ist nicht mein Typ, aber lassen wir das. Genau, nee, es ist... dass er eben auch so kläglich scheitert, obwohl er eigentlich einen ganz, ganz guten Plan hat, ist schon nicht verkehrt. Und der Film hört halt eben auch nicht auf, perfide zu sein, indem wir dann eben Chucky in Nika haben und dann eben das Killer-Pärchen halt wegfahren. Das war der Moment, wo ich dachte, verdammt noch eins, ich will jetzt die Serie sehen.
Okay.
Von daher, ich werde es tun und ich werde Bericht erstatten. Genau, nee, aber nochmal, ich finde aber auch wirklich diese Idee mit mehreren Chuckys finde ich eben auch tatsächlich ganz, ganz, ganz cool. Ich finde interessant, dass sie den Voodoo-Spruch seit der ersten Episode immer noch drin haben, aber er wird irgendwie immer kürzer und mittlerweile muss auch nicht mehr sich ein Gewitter zusammenbrauen.
Aber Chuckys Voodoo-Ritual hat endlich Erfolg, das ist ja auch mal ganz schön.
Also, ja, mehrfach. Ja. Hm?
Das ist also interessant, dass wir jetzt irgendwie tatsächlich 30 Jahre muss diese Reihe voranschreiten und 6 Sequels, bis wir zum ersten Mal ihn so richtig in voller Breite Erfolg haben sehen mit seiner Voodoo-Nummer.
Ja, 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 ja.
Eigentlich war immer die Pointe jedes Films, ja, und wieder nicht.
Ja, genau.
Ich glaube auf meinen negativen Gesamteindruck ich habe gesagt mediocre. Also meine etwas kritische Haltung hat sehr stark abgefärbt, dass der Film sich eben als unmittelbares Sequel zu Curse of Chucky, den ich eben nicht besonders mag, gerierte zu Beginn. Mhm. Er steigt ein mit Andy wiederum, mit dem Curse of Chucky endete. Der ganze Vorspann, die Opening Credits referenzieren durch die Bank den Vorläufer. Wir sehen Ausschnitte aus dem Vorläufer, wo ich mir dann eben auch denke so, ich hatte eigentlich gehofft, euch nie mehr wiederzusehen, euch Nasen. Und da muss sich der Film eben erstmal eine ganze Zeit lang davon erholen, tatsächlich von diesem negativen Ersteindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch einfach voreingenommen. Da komme ich da nicht aus meiner Haut. Ich sitze dann da eine ganze Zeit lang und denke mir, ja, macht mal was anderes. Und du hast ja recht, also Fiona Dourif ist, ihre Rolle ist gut geschrieben und sie ist okay, kompetente Schauspielerin. Aber sie ist eben jetzt auch niemand, der mich in Curse of Chucky da mitgerissen hat. Mhm. Und es dauert eben einfach eine Zeit. Und ich glaube, vielleicht ein bisschen zu lange, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das, was irgendwie negativ abfärbt auf Cult of Chucky vom Vorgänger, irgendwie noch zu stark. Vielleicht bin ich da zu stark vorbelastet. Mhm. Ich muss jetzt aber auch nach der ganzen Fürsprache, die du gerade eben gehalten hast, eindeutig anerkennen, da steckt viel, viel Schönes in Cult of Chucky. Und ich sollte das so mehr zu schätzen wissen vielleicht.
Ich finde auf jeden Fall auch ganz, 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 ganz knuffig, dass sie dass sie den Film beenden darf, indem sie ihren Vater spielt. Eine Figur möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, weil ich glaube, wir haben sie bisher nur so im Vorbeigehen erwähnt und eben so mehr als Arschloch deklariert und nicht viel mehr, aber Dr. Foley, auch wieder so eine perfide Idee, ne? Ihn als Fürsprecher von Nika einzuführen, als Stimme der Vernunft, so eine Figuren hatten wir ja in der Reihe auch immer mal wieder zwischendurch, um nur dann festzustellen, dass er eben die Hypnose-Sitzungen eben dazu nutzt, um sich halt auf sehr unangenehme Art und Weise Nika zu nähern, sie zu missbrauchen, was eben aber auch so eine Urangst ist, dass man seinem Therapeuten nicht trauen kann. Also dem Menschen, dem man halt irgendwie alles anvertrauen sollte, um damit einem geholfen wird, dass derjenige halt der Miesesten der Miesen ist, das ist halt schon also es ist, wie gesagt, der Vertrauensmissbrauch ist es halt und das Schöne an Cult of Chucky ist, dass er der Film das nicht, wie soll ich sagen, es ist ein Klischee, genauso wie halt die gruftartigen Gemäuer am Anfang ein Klischee sind, aber ich habe das Gefühl, er spielt das eben nicht so klischeebeladen aus. Also ja. er geht damit, also er präsentiert halt diese Idee, aber er geht damit vorsichtiger um, habe ich das Gefühl. Und er lässt das ja Chucky dann noch kommentieren mit irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ihn umbringen soll oder ob ich mir Notizen machen sollte und so, aber es ist, ich finde es eben auch zum Beispiel interessant, dass Nika zweimal die Möglichkeit bekommt, eben sich quasi an Foley zu rächen und es nicht tut, bis Chucky in ihrem Körper ist.
Ja, ja.
Interessant. Also ich finde nochmal, der Film, wie so häufig auch in der Reihe, der Film präsentiert halt viele interessante Ideen, schließt sie nicht alle ab, aber er geht mit den meisten fürsorglich um, möchte ich es mal vorsichtig
sagen. Oh, das ist aber sehr schön formuliert. Ich würde das auch Domenchini absolut irgendwie zuschreiben und irgendwie auch dafür auf die Schulter klopfen wollen, dass er wirklich er ist ein Ideas-Guy. Also der hat auf jeden Fall vieles im Kopf rumschwirrt. Wie gesagt, ja, wie du schon richtig sagst, manches ist nicht irgendwie zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt, aber immer interessant. Und das, was du gerade in Bezug auf Dr. Foley gesagt hast, finde ich auch eben sehr richtig. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sogar sagen, die ganze Reihe ist da relativ wach und aufgeklärt in der Behandlung solcher Figuren, die auch oft eben klischeebeladen dargestellt werden und irgendwie so als Archetypen ihrer Zunft, der Cop, der Psychiater, die Irrenhausinsassen, die irgendwie creepy Verwandtschaft und irgendwie alle möglichen Leute, die alleinerziehende Mutter. Und trotzdem, mit jetzt Blick da zurück auf diese ganzen Figuren, muss ich sagen, es war jetzt auch über unsere ganzen bis dato 7 Filmbesprechungen der Chucky-Reihe nicht einmal so einen Moment dabei, den ich eben oft habe bei Filmen, gerade die lange, lange Zeiten überdauern und eben auch aus Zeiten stammen, in denen wir doch eine völlig andere politische ideologische Haltung pflegten, nicht einen Moment dabei, wo ich dachte so, oh, ist das unangenehm, oh, ist der Typ ekelhaft, heute wäre der irgendwie der absolute Antityp und damals ging sowas als Held durch. Also der war schon immer so, die ganze Child's Play oder Chucky-Reihe war immer so kritisch hinsichtlich Autoritätsfiguren und Stereotypen oder hat sie gebrochen und ist eigentlich immer relativ stark darin. Auch das, was du bei Dr. Foley sagst, das ist eben der Typ, es wird als so ekelhaft und bedrohlich eben auch gezeigt, wie es sein soll und nicht irgendwie als schmierig, aber irgendwie auch sinnlich exploitativ. So, guck mal hier, der lüsterne Arzt und irgendwie ist dann doch irgendwie, also wir sind hier nicht im Schulmädchenreport oder so, beim Frauenarzt. Der Typ wird in all seiner Ekelhaftigkeit vollumfänglich auch so präsentiert und auch demaskiert und auch dann kriegt eben das Ende, was er auch verdient hat, mutmaßlich. Und da finde ich die ganze Reihe, ehrlich gesagt, sehr stark drin. Also da ist nicht, die ist, wie sagt man so schön, nicht schlecht gealtert. Da gibt es ganz andere Sachen. Also,
das ist wohl wahr, ja, stimmt schon.
Wenn man sich gerade so im Slasher-Filmbereich die ganzen Bimbos anguckt, also die leicht beschützten Mädels, die da rumlaufen und irgendwie nur dafür da sind, ihr Dekolleté zu offenbaren und die notgeilen Typen und alles ist immer so ein bisschen so, irgendwie auch amüsant natürlich, aber gleichermaßen. Und das hat eben Chucky oder Child's Play nicht über alle Teile und das ist eigentlich auch ganz cool.
In der Tat, ja, ich bin jetzt als nächstes sehr gespannt auf die, also nicht nur auf das Gespräch über das Child's Play Reboot, sondern auch dann auf meine Sichtung der Serie.
Ich bin gespannt darauf, was bald von Alina Fox kommt. Haben wir etwas Neues zu erwarten in Kürze?
Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Momentan stagniert es ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber vielleicht hilft mir ja die eine oder andere Bestellung, um meine Begeisterung wieder rauszukitzeln. Nein, also man kann natürlich weiterhin auf alinafox.de gehen und da gibt es den Shop und da kann man dann eben die Comics und die Hörspiele bestellen zu meiner Diebin, meiner Abenteuerheldin. Ich sage das jetzt schon deutlich zu lange, aber doch, bald wird es auch wieder den Sammelband geben. Aber bis dahin gibt es eben noch die Hefter, die ich auch gerne loswerden würde. Der Keller ist einfach zu voll. Genau.
Ich habe was Neues zu erzählen tatsächlich. Man kann sich nur bei patreon.com/Bahnhofskino unterstützen mit einer kleinen Spende zwischen 2 und 4 Euro und kriegt dafür eben alle Bahnhofskino-Folgen vorab und Zugriff auf unseren Discord-Server und für ein paar Euro mehr eben auch noch Bonusfolgen regelmäßige und unser ganzes Archiv. Sondern man kann man, wenn man denn möchte und sagt, ich möchte einfach nicht auf Patricks Blog gehen, ich glaube, das ist mittlerweile auch Trauma TV ausverkauft. Man kann jetzt auch Trauma TV Grusel voller Glotze bei allen bekannten Online-Shops, aber eben auch im Buchhandel vor Ort gerne bestellen.
Cool.
Es gibt eine offizielle ISBN, offizielles irgendwie Buchhandelszentrum, Versandlisting, wie auch immer man das nennt. Also egal, wo ihr gerne bestellt, ich nenne jetzt nicht den Namen der üblichen Verdächtigen, es gibt auch noch andere Sachen als Amazon, immer schön merken, zum Beispiel euren Buchhandel um die Ecke, bestellt es gerne dort, lasst es euch dahin liefern. Tut was Gutes, tut mir was Gutes und
sehr cool.
Trauma-TV. Child's Play von 2019.
Ja.
Das Remake kam viel zu spät, um mich zu traumatisieren oder zu verstören.
Ja.
Ist aber nichtsdestotrotz, wie du schon anteaserst, ein guter Film, oder?
Ja.
Ja.
Ich fand schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe gar nichts von dem mitbekommen. Nichts. Null. Überhaupt kein Stück. Ich wusste nicht mal, dass es den überhaupt gibt. Bis wir angefangen haben, über die Reihe zu reden. Zumal er ja auch nicht in der 7-Film-Blu-ray-Box ist.
Ja, ich glaube, die kam auch vorher raus.
Das mag auch so durchaus sein. Aber ja, nicht weit weg, ne? 2019 zu 2017 ist so ein Ding. Ich bin jetzt im Vorfeld sehr skeptisch rangegangen, weil ich eigentlich kein großer Freund bin von diesen Remakes oder Reboots oder Versuchen, da irgendwie anzuknüpfen oder wie auch immer, unter Missachtung eben der ursprünglichen Timeline oder einfach der Macher. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich angetan von vielen, vielen Aspekten. Ich glaube jetzt nicht so sehr wie von Cult, aber so rein was eben diese Prämisse des Horror-Reboots eines 30 Jahre alten Films angeht, macht er viele Sachen sehr richtig in der Modernisierungsansatz.
Ich muss sagen, im Zweifelsfall sind mir irgendwie so klassische Remakes immer noch die liebsten im Vergleich zu spät nachgeschobenen Prequels. Oder im Zweifelsfall besser als diese Legacy-Sequels, wo man sich dann eben die Rosinen aus der Mythologie bestimmter Filmreihen oder Franchises oder sonst wie Buch, Comicbuchreihen, wie auch immer, rauspickt und sagt, okay, wir referenzieren jetzt aber nur den ersten und dritten Teil, weil die anderen gefallen uns nicht so gut und tun dann einfach mal so, als hättest du die gegeben. Und ich habe, ich glaube, ich habe es auch bereits in den vorherigen Chucky-Besprechungen immer so, die Halloween-Sequels, die späten als absolut negativ Fall dafür benutzt auch immer wieder gerne, aber die sind ja nicht die einzigen. Child's Play ist eben macht nichts dergleichen, die wirklich auch versucht, auch hinter den Kulissen in Stab, aber eben auch vor der Kamera in der Besetzung, sich so weit wie es nur irgendwie geht, von den Originalfilmen zu distanzieren.
Ja.
Wobei ich erstmal, das hatte erstmal so Geschmäckler, also ungleich zu dir eben, habe ich das mitbekommen, dass der Film veröffentlicht wurde. Ich habe ihn auch sofort nach Erscheinen auf Video on Demand geguckt, nicht im Kino, aber on Demand eben, und war eben interessiert dran, und ich habe mir das angeguckt und dachte, kann das gut gehen? Die tun ja wirklich so, als hätte es die letzten 30 Jahre nicht gegeben.
Ja, ja.
Aber ich muss sagen, es funktioniert ganz gut. Und Chucky fügt sich auch wunderbar da ein. Und das ist ja auch gleich so ein Staple, mit dem sie zu Beginn rausgehen, indem sie wirklich sagen, hier, das ist ein Spielzeug für die 2020er Jahre. Das ist irgendwie hier der neue Buddy, und der Buddy, der verbindet sich eben mit deinen Smart Home Devices und der ist internetfähig und der macht all die coolen Sachen, die eben zeitgenössische Spielzeuge können.
Genau.
Ja, und in dem Moment,
so ein laufender Alexa halt, ja.
In dem Moment waren meine Vorurteile entzaubert und meine und ich eben verzaubert und meine erste Begeisterung geweckt.
Ist mir auch sofort aufgefallen. Ich find's halt ein bisschen. Also es gibt so ein paar Punkte, die ich halt tatsächlich nicht so cool finde, rein von der Message her tatsächlich, weil zum einen finde ich halt eben diese Technologiesorge schwierig. Ich finde die ganze Grundprämisse von, da wird halt ein vietnamesischer Fabrikarbeiter zusammengeschissen und deswegen macht er die eine Puppe, macht er halt irgendwie böse, finde ich. Also da habe ich so einen Voodoo-Zauber ehrlicherweise lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
ich sage, es ist nicht so schlecht gealtert an der Chucky-Reihe, aber du hast recht. Auch der sanfte Rassismus hier, dieses Voodoo-Ding, ist
so. Wobei ich allerdings, aber ganz ehrlich, ich vermute mal tatsächlich, dass diese Spielzeugfabrik sehr viel näher an der Realität ist, als die wir
im Zweifel. Ja, leider.
Stimmt. Nein, ich meine, da war einfach nur dieses also sagen wir mal, ich hab gar nicht mal so großartig was gegen die Fehlfunktion dieser Technik. Das kann man ja machen, das ist okay. Aber dass es eben so vorsätzlich ist, finde ich halt seltsam, weil, ja, okay, der verliert jetzt seinen Job.
Ja.
Und deswegen bestraft er irgendein Kind, das er nicht kennt, in Exportländern. Das finde ich nie so geil. Aber
ja, ist auch nicht so geil, kann man so sagen, ja.
Ja, aber es ist, aber die Idee an sich eben zu sagen, okay, wir lösen uns eben von dem etwas albernen, übernatürlichen Aspekt, nachvollziehbar. Und ich gebe dir auch völlig recht, überhaupt diese ganze Chucky kann jetzt per App gesteuert werden, Nummer und so, das fand ich alles tatsächlich sehr gelungen, sehr aktuell, sehr gut beobachtet und sehr überzeugend auch umgesetzt tatsächlich, ne? Dass eben diese ganzen Castleland-Produkte wie Apple halt oder Google oder so eben alle miteinander reden und so. Ja, nochmal, sehr, sehr aktuell für 2019.
Die Firma, also das Geschäftsmodell der Firma habe ich nicht so wirklich verstanden, weil die stellen ja tatsächlich sowas wie Smart Home Devices her, aber eben auch Saugroboter und Spielzeug und
ja.
Es gibt sicher auch Konzerne, die das tun.
Ja, jetzt guck mal, Yamaha, die Synthesizer und Motorräder machen.
Ja, aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Also ich hab das Gefühl, die tanzen auf etwas vielen Hochzeiten, das aber ja.
Das mag sein, durchaus.
Es ist gut, genau. Ja.
Was natürlich ein richtig, richtig großer Vorteil von 2019 ist, ist Mark Hamill. Hm. Mark Hamill ist brillant. Das hat sich ja nun wirklich seit den frühen 90ern halt einen richtigen Namen gemacht als Synchronsprecher. Und auch wenn ich finde, dass sein Chucky halt immer so ein bisschen wie eine etwas freundlichere Version vom Joker klingt, er ist einfach mein Lieblings-Joker. Von allen, die ihn jemals in irgendeiner Form gespielt haben. Und er macht das schon sehr, sehr gut. Und er hat eben eine tolle Stimme, um den freundlichen Chucky, aber eben auch den bösen Chucky halt zu machen. Es funktioniert. Er ist ein Pluspunkt auf ganz weiter Ebene. Ich finde tatsächlich, rein thematisch hat der Film mehr mit sowas zu tun wie AI als mit einem alten Chucky-Film.
Okay.
Was ich nicht mal schlimm finde, tatsächlich. Aber weil es eben auch wieder so einen perfiden Moment gibt, in dem man halt irgendwie fast schon ein bisschen Mitleid hat mit der Puppe, die ja sowas ähnliches, also so einen leichten Anflug von KI hat zumindest, aber eben ja missverstanden ist oder eben die Programmierung setzt halt aus und so. Also das ist ein Ansatz, kann man mal machen. Ich finde natürlich auch nicht uncool, dass es ihm gelingt, halt Andy gleichzeitig als traurigen Einzelgänger halt darzustellen, aber eben auch durchaus die Beziehung zu seiner Mutter zumindest zu aktualisieren. Sie ist nicht so freundlich wie im ersten Film, aber zumindest ist eine Beziehung da, die nachvollziehbar ist.
Ja.
Und gleichzeitig können sie ihm halt ein paar Freunde an die Hand geben, mit denen es nicht so wahnsinnig leicht ist. Ich hatte so ein paar Stranger Things Momente, wie die alle miteinander umgehen und was da so passiert und die ganze Dynamik zwischen den Kinderschauspielern, was ich ganz gut fand. Natürlich hatte ich auch E.T. Momente, weil hier Andy sieht eben nun mal einfach genauso aus wie
Elliot,
ja, mit dem roten Kapuzen-Dingens und so. Und, ja.
Ja, Andy ist aber älter hier. Richtig.
Ja.
Er ist auch älter als Andy im ersten Teil von Chucky. Ja. Ich glaube, er ist 14, soll er sein oder so?
Ich glaube, ja.
Und der alte Andy war 8 im ersten Film, ja. Ich finde aber auch das Update hier ganz, ganz gelungen. Ganz wichtig auch, dass Andy eben ein wirklich cooler Junge ist, tatsächlich. Hat mich auch sehr gefreut zu sehen und eben nicht so ein sozial komplett verwahrloster Typ. Der hat eben auch Defizite körperlich wie sozial, ganz eindeutig. Er ist eben auch ein bisschen Außenseiter, aber er ist eben auch jemand, der sehr gut durch den Alltag kommt. Er zeichnet gerne, ist immer ein Riesenplus.
Er zeichnet nicht sehr gut, aber
trotzdem. Er zeichnet Drachen, das ist immer schön. Also ich finde den überhaupt gut dargestellt, auch von seinem Schauspieler. Wir sollten überhaupt vielleicht den Cast mal ganz kurz erwähnen und Crew und erstmal die Inhaltsangabe verlesen. Geschrieben hat sie unser Freund Max von der Wiederaufführung und Max schreibt bei der UFDB: Angesichts seiner Gehörlosigkeit, des gerade vollzogenen Umzugs und des nervigen neuen Freundes der Mutter Shane. Ach, Shane, ja, über den sprechen wir gleich. Hat der Teenager Andy, gespielt von Gabriel Bateman, wenige Wochen vor seinem Geburtstag bereits genug um die Ohren. Seine Mutter Aubrey Plaza spielt die, will ihm eine Freude machen und schenkt ihrem Sohn eine zurückgegebene Buddy-Puppe. Die mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Spielzeugfigur soll der beste Freund sein, doch Chucky, gesprochen mit der Stimme von Mark Hamill, legt Freundschaft auf seine eigene, tödliche Art und Weise aus. Was Max hier beschreibt, ist auch ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nachvollziehen, warum Andy echt gern mit dieser Puppe spielt tatsächlich. Ja. Das war mir tatsächlich in den alten Chucky-Filmen, so gern ich sie mag, immer etwas schleierhaft.
Na, ich glaube, damals war es mehr so, es war einfach ein Kommentar halt auf He-Man, G.I. Joe, die Transformers, die Care Bears, die Schlümpfe, was auch immer da damals gerade so angesagt war. Und er wollte ihn haben, weil alle ihn hatten.
Ja.
Und weil die Fernsehserie lief. Und jetzt will er ihn haben, weil er halt ein bisschen vereinsamt ist und weil es natürlich auch, wie man ja auch an den anderen Freunden sieht, schon sowas ähnliches ist wie der heißeste Scheiß im Smart Home Bereich. Ne?
Ja,
Wobei sie eben, und das ist auch interessant, ja alle ganz schön alt sind und sich eher über die Puppe lustig machen oder versuchen mit ihr irgendwie lustige Videos zu drehen, die dann viral gehen sollen. Auch interessant. Interessante Kommentare. Ja,
es ist aber einfach, ich finde ab die, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es merkwürdig, dass Child's Play eigentlich ein Remake von Child's Play ist. Weil im Grunde, außerhalb der wirklich absolut grundsätzlichen Prämisse, es geht um eine Puppe, die mordet.
Ja.
Und da ist da eine Figur, die heißt Andy, der Film überhaupt kein Interesse hat an dem, was das Original so wirklich macht, inklusive der Namensgebung Chucky, die komplett beliebig ist in dem Moment.
Total.
Also irgendein Typ in Vietnam, hat einen Grudge und sagt irgendwie, ach, ich dämonisiere hier mal eine Puppe und schick die nach Amerika, bevor ich ihr mich suizidiere. Und dann landet die irgendwie auf Umwegen bei Andy, weil es eine Retoure ist in dem Walmart-ähnlichen Supermarkt, in dem seine Mutter arbeitet, und er sagt, ich nenne dich Han Solo, und sie sagt, Chucky, okay, ich bin Chucky.
Ja, das ist völlig random.
Als ob einem der Film eigentlich bei nichts von dem aufgreift, was das Original gemacht hat, nichts mit Voodoo, nichts mit irgendwie Charles Lee Ray, oder wie hieß der Charles?
Lee Ray.
Charles Lee Ray, Entschuldigung. Und also nichts dergleichen, und eigentlich immer wieder wenig subtil kommuniziert, das ist nicht irgendwie dein, this is not your daddy's Chucky. Was mich eigentlich erstmal aufregen sollte, weil ich mir dann denke, so, dann seid doch wenigstens, zollt ihr ein bisschen Tribut, dass es schon mal etwas vor euch gab. Und dann gewöhne ich mich ganz schnell an den Gedanken, dass es, glaube ich, das Richtigste ist, was dieser Film tun kann, nämlich zu sagen, ich emanzipiere mich so schnell wie möglich davon, dass es eben mal diese vorherige Reihe gab, und versuche auch irgendwie die Leute auf meine Seite zu ziehen. Und nicht zu sagen, also er macht sich auch nicht lustig über die alte Reihe, zu keinem Punkt. Er sagt ja niemals irgendwie, erinnert ihr euch an die 80er, wie scheiße die waren. Sondern macht einfach komplett sein eigenes Ding. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv an Child's Play tatsächlich.
Ja.
Und deswegen sage ich auch immer wieder, das ist so eine unwahrscheinliche Reihe, und dass sie auch so ein unwahrscheinliches Remake, weil es ungleich zu ganz vielen Remakes in dieser Tage einfach rauskommen, die so komplett auf diese Retro-Nostalgie-Schiene gehen, und wisst ihr noch, und geil, und wisst ihr noch hier wie früher, und wir machen hier Fanservice noch und nöcher, und irgendwie alle 3 Minuten muss so ein Moment referenziert werden aus den Filmen, die ihr bereits kennt und die ihr früher als Kind geliebt habt. Child's Play macht nichts dergleichen, also das 2019er Remake, und das finde ich echt gut.
Ja. Und er ist halt dabei auch gleichzeitig aktuell, ne? Wie dieses Smart Devices hatten wir ja nun schon mehrfach erwähnt, aber eben auch zum Beispiel diese Präsentation der Buddy 2-Puppen, ne? Mit so Mitternachtseröffnung. Also ich meine, wir alle erinnern uns noch damals, als die Leute 99 die Läden gestürmt haben, um als erster Star Wars Figuren zu kriegen. Wir wissen aber auch noch, wie Leute tagelang angestanden haben, um das erste iPhone kaufen zu können und so. Und, ne? Und diese Hype-Events da reinzubringen und dann halt irgendwie schon fast einen auf Braindead zu machen, ist auch eine interessante Herangehensweise, die
Daniel, noch kurz schon Frage. Wer hat die Übernachtung vor diesen Läden mehr bereut? Die Leute, die auf die Anakin-Figuren gewartet haben, oder die aufs iPhone gewartet haben?
Tja, ich kann es dir nicht genau sagen. Okay. Aber ich glaube, beides ist heutzutage nichts mehr wert. Genau, aber wie gesagt, ich hatte im Vorfeld, weil ich wusste von dem Film halt so wenig, außer dass es ihn gibt. Also nachdem ich wusste, dass es ihn gibt, habe ich mir versucht, so ein paar Sachen halt durchzulesen, weil es ist eben ansonsten auch echt schwer, an Informationen ranzukommen, habe ich
total
das Gefühl.
Ja.
Und ich habe eine Rezension gelesen, und der war sehr, wie soll ich sagen, ungnädig zu dem Film. Nachdem ich ihn gesehen habe, dachte ich so bei mir, das ist unverdient, weil der Film ist tatsächlich deutlich besser als das, was der da geschrieben hat. Und er meinte nämlich zum Beispiel auch, dass die Tatsache, dass eben Andy ein Hörgerät hat, wäre nicht plotrelevant. Ich dachte so bei mir, haben wir den gleichen Film gesehen? Weil es kommt ja dann doch ein oder zweimal vor, und letztendlich redet halt Chucky halt direkt mit ihm durch sein Hörgerät. Ja, und so. Also von daher, das ist schon durchaus eine Sache.
Ich glaube, es wird nicht für die erwartbaren Spannungsmomente einfach eingesetzt. Nämlich, dass ihm das Ding aus den Ohren fällt und dass er eben Chucky nicht hören kann, wie sich Chucky nähert mit dem Messer oder irgendwie sowas in der Art. Oder dass er eben gedisst wird von seinen Freunden für sein Hörgerät. Und das sind so die erwartbaren Szenen. Aber dafür, das macht der Film eben nicht.
Ja, das finde ich aber gut, dass er es nicht
macht. Ja, ja. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja die Retro-Nostalgie-Ecke, dieser Typ wahrscheinlich, der gesagt hat, wieso macht der Film nicht das, was ich bereits kenne und erwarte?
Ja, ja.
Was jeder andere Horrorfilm machen würde.
Ich find tatsächlich das neue Chucky-Design ausnimmt hässlich.
Ja, total.
Nicht, dass ich den alten Chucky hübsch fand, aber vielleicht ist er einfach so mit nach 30 Jahren so ikonisch, dass es mir nicht mehr so auffällt.
Ja, aber
sagen wir mal, der alte Chucky sah halt aus, wie halt Puppen aussahen in den 80ern, wie die Cabbage Patch Kids oder sowas.
Genau, die auch.
Und der neue sieht halt nach gar nichts aus, ehrlicherweise. Also.
Ja, das ist richtig. Aber du hast ja bereits die Cabbage Patch Kids erwähnt und diese kultisch verehrten Spielzeuge, die dann eben auch teilweise für Hells eBay damals schon gegeben, schon damals für $10,000 dann bei eBay vertickt worden wären oder so. Und so dann eben privat, ja.
Ja.
Es ist schwierig tatsächlich, also da der Film auch gewisse Defizite, diesen hysterischen Run quasi auf dieses Spielzeug irgendwie zu, der Film argumentiert das nicht gut genug und die Art und Weise, wie er es illustriert, nämlich mit damit irgendwie 20 Mannequins, die dann irgendwie da nachts ab in diesem Supermarkt stehen, auch nicht so richtig. Ich glaube, da hätte ihnen aber auch, glaube ich, einfach das Budget für Statisten gefehlt. Ich fand es eher witzig, aber im Sinne so von erbärmlich witzig. Wenn man dann eben die Buddy 2 Figuren sieht in Gestalt von diesem Bären und so Sachen sieht wie Buddy 2 Leprechaun Outfit, was ich total lustig fand. Einfach diese blöden Kostüme, die es da schon irgendwie dazu gibt, diese Upgrades mit irgendwie so sinnlos, wie es irgendwie geht. Ja, das ist ganz schlimm. Aber klar, es soll das sein. Sie können sich wirklich gut kommunizieren. Ich finde die Funktionalitäten von Chucky cool. Also als Spielzeug wiederum analog zur originalen Don Mancini, David Kirscher Chucky-Reihe in ihrer Konzeption besser vielleicht als in ihrer Umsetzung, weil ich genau wie du sehe ich mir die Chucky-Puppe an und denke mir, meine Güte, also egal wie cool die Funktionalitäten von dem sind, das Ding ist immer noch eine verdammt hässliche Puppe.
Ja.
Aber immerhin erkennt der Film das an und lässt eben hier, hat eben diese Grimassenszene mit dem Buddy und wo er eben Gesichter zieht und das ist sehr, sehr lustig auch tatsächlich.
Ja.
Es ist ein sehr hässliches Spiel.
Ich finde es interessant, dass, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, wo das auch mal wieder herkommt, aber ich glaube, das ist der erste Orion Pictures Film, den ich seit 30 Jahren gesehen habe oder so. Also außer natürlich bei unseren
Ja, sie haben die Marke wieder belebt, ja, genau.
Ja, ja. Finde ich irgendwie ganz cool.
Orion war ja pleite dann irgendwann.
Richtig, aber was natürlich offenkundig damit auch zusammenhängt, ist, dass sie ständig Robocop referenzieren.
Ja, genau.
Also,
eben Texas Chainsaw Massacre 2, wo auch die Rechte bei der Firma liegen, bei MGM mittlerweile, ja.
Fand ich auch nicht uncool. Und auch da dieser Kommentar, ne, auf Gewalt im Kino und dass die Puppe das seinen Namen hat. Das wird nochmal sehr AI-ig. Mhm. Auch der Teddy logischerweise ist auch sehr AI-ig. Aber ich fand natürlich irgendwie Dead or Alive, You Come With Me.
Mhm.
Fand ich schön. Aber ich fand eben auch zum Beispiel, dass der Kesslern-Sprecher erinnerte mich auch sehr an Robocop. Also an diese Old Man-Figur.
Mhm.
Und in gewisser Weise auch an die Rolle, die Samuel L. Jackson hatte in dem Remake.
Ich habe das Remake nie gesehen. Taugt das was?
Ich fand's nicht halb so schlimm wie Teil 2 oder 3.
Okay.
Aber bei weitem nicht so gut wie den ersten, aber ich meine, das ist auch echt schwer. Ich glaube tatsächlich, neben dem ersten lasse ich halt bestenfalls noch wie hießen die denn?
Das Videospiel.
Ja, das ist auch nicht so toll. Aber diese vier Prime Directive Fernsehfilme, die sind gar nicht so doof.
Ah, okay.
Es gab auch noch eine Fernsehserie, die ich aber nie so richtig gesehen habe.
Es gibt den nächsten First-Person-Shooter zu Robocop und ich habe den letztens in der Bitte?
Ich hatte den mal gespielt, auf der Xbox damals.
Ach so, nee, es soll ein neues geben tatsächlich.
Ach so, nee.
Und sie wollen aber tatsächlich auch die Langsamkeit von Robocop so irgendwie nachvollziehbar machen. Also es soll der langsamste First-Person-Shooter ever werden, weil sich Robocop wirklich langsam bewegt.
Das war auf der alten Xbox aber auch so. Das fand ich unglaublich frustrierend, weil es ging halt so stapf.
Ja.
Genau. Nee, wie gesagt, ich fand das Robocop-Remake gar nicht so gar nicht so verkehrt.
Okay.
Macht nicht alles richtig, aber ich konnte so ein bisschen verstehen, warum sie es so gemacht haben. Aber wie halt an den ersten kommt eh nichts ran. Aber wie gesagt, ich fand es halt irgendwie ganz witzig, halt Orion zu lesen und dann halt ständig halt so eine Robocop-Sache im Kopf zu haben, zumindest. Lustig.
Mir fällt es immer unglaublich schwierig, obwohl ich auch einen gewissen Stolz drauf habe, mich mit in Sachen Filmhistorie und auch die Art und Weise, wie Filmrechte von Studio zu Studio wandern, eigentlich ganz gut auszukönnen. Ich habe bei dieser ganzen, bei diesem MGM, Orion und so weiter, Sony, Kladderadatsch mittlerweile den Überblick verloren. Weil ich eben auch nicht weiß, wie die zusammen gehören. Logischerweise referenzieren die eben auch Titel, zu denen sie die Rechte haben, sonst müssten sie eben dafür bezahlen. Deswegen kriegen wir eben auch in relativ großzügiger Form ja auch Ausschnitte aus Texas Chainsaw Massacre 2 präsentiert, was eine Canon-Produktion ist, die dann irgendwann zu MGM gewandert ist, aber jetzt offensichtlich im selben, ja, sagen wir mal, Konzernkonglomerat irgendwie geendet ist wie das neue Orion Pictures. Immer das bedeutet, keine Ahnung. Aber es ist gut so. Es ist gut so, dass es da ist. Ich habe mich bei den Ausschnitten hier aus Texas Chainsaw Massacre 2 mit hier Stretch und Chop Top ein bisschen darüber geärgert, als riesengroßer Fan des Films, dass es nicht in der richtigen Chronologie gezeigt wird, der Ereignisse, dass wir eben quasi ab das den Opener sehen, wo ab die beiden Teenager irgendwie in den Kopf abgesiedelt bekommen, Cabrio. Nach der Studioszene da mit Stretch und dem Assistenten hier von Stretch da in der Radiostation. Aber
Das ist
der Nerd in mir.
Ja, und es waren ja auch wie, keine Ahnung, nur Slasher-Momente, die sie gezeigt haben. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht gucken die einfach irgendwie so eine Video-Compilation oder sowas auf YouTube oder was weiß ich.
Oh nein. Ah ja, die Kids heutzutage, stimmt, ja.
Aber das hattest du vorhin auch schon gesagt, dass man versteht, warum eben, jetzt hätte ich fast Elliot gesagt, Andy mit Chucky tatsächlich spielt, aber überhaupt die Interaktion halt mit diesem virtuellen oder künstlichen Freund, fand ich auch sehr cool, weil es mich eben auch sehr daran erinnerte, wie eben Elliot, deswegen kam ich nämlich drauf, eben versucht, E.T. halt beizubringen, Dinge zu tun. Natürlich der leuchtende Finger ist mit dabei und all diese ganzen Sachen.
Also
auch so Referenzen halt, aber ich fand so sympathisch, dass sie mir nicht über den Kopf gehauen wurden. Ne? Die wurden nicht gesagt, guck mal, das zeige ich dir, weil, ne? Und wir sind so nostalgisch und das, was eben Stranger Things halt macht, wenn sie gerade mal nicht so gut sind, sondern dass es halt schon halt, sagen wir mal, sich halt das raussucht, was eben damals funktioniert hat, um einen Punkt zu machen, der heute funktioniert. Und ich glaube, das ist ihnen durchaus gelungen. Ne, so diese, einfach auch diese, in gewisser Weise diese Vereinsamung und so. Ne? Und ist ja auch da genau der Moment, in dem Chucky halt uninteressant wird für Andy, wenn er eben dann mit die fand ich übrigens auch ziemlich gelungen halt hier, Fallon und Puck. Fallon tatsächlich, aber die beiden mochte ich. Fand ich echt eine ganz, ganz lustige
Chemie?
Ja, die einfach die beiden zusammen hatten, aber dann eben auch zu dritt und so. Das ist, ich hab den Film geguckt und zwischenzeitlich dachte ich so, will ich das eigentlich alles sehen, weil es wurde ja auch immer schlimmer und so und dann sehr unangenehme Szenen und aber gleichzeitig dachte ich, eigentlich hat der Film kein Recht, so gut zu sein für das, was er ist. Und das fand ich irgendwie auch eine interessante Erfahrung.
Er ist ja, glaube ich, nicht so gut, wie mein Eindruck zumindest. Also das ist so der Schluss, zu dem ich komme jetzt bei beiden Malen, nachdem ich den Film gesehen hatte, dass ich gedacht habe, ich habe mich eigentlich gut amüsiert, aber er macht auch verdammt viel, vielleicht nicht verkehrt, aber auch nicht so richtig in meinen Augen. Ja, die Figuren sind dann eben doch relativ schwach gezeichnet. Ich finde, er gewinnt eben sehr dadurch, dass er tatsächlich hervorragend besetzt ist. Und das ist eben auch nochmal ein maßgeblicher Unterschied zu diesen Direct-to-Video- oder Direct-to-Streaming-Produktionen, die jetzt eben vorab kamen, dass sie offenbar eben auch das Geld hatten für richtig gute Schauspieler. Ja. Also es macht sich eben echt bezahlt, Mark Hamill, aber auch eben Aubrey Plaza zu haben oder Brian Tyree Henry, der diesen Cop spielt, der auch eine total undankbare Rolle hat, aber eben auch einfach weil der Schauspieler so viel Charisma hat, eben verdammt gut rüberkommt. Auch Shane, der Boyfriend hier von Andys Mutter, ist so mies geschrieben.
Ja.
Aber der Schauspieler versucht das Beste draus zu machen. Es ist sehr gut. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut über Tim Matheson, der hier den CEO spielt von Kessler, den wir ja ganz am Anfang sehen in diesem Infomercial. Aber auf dem Papier ist das alles nicht so richtig gut. Auch gerade die Figur von Aubreys Mutter, von Aubrey Plazas Mutter, wollte ich sagen, von Andys Mutter, weil ich eben auch noch so den ersten Teil relativ gut vor meinem geistigen Auge habe, ist schon relativ schwach. Und nicht, weil Aubrey Plaza schlechter ist als Catherine Hicks oder andersrum, sondern einfach, weil die Figur vergleichsweise schwach ist und eher im Hintergrund der Handlung verortet. Hier ist Andy eben Front and Center.
Ja, die innige Beziehung zwischen Mutter und Sohn fällt halt tatsächlich flach, hatte ich
auch. Mutti ist schwach. Wieso gibt sie sich diesem Shane so hin? Wieso macht die dem Keks? Was soll das einfach? Da hatte ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft.
Dafür fand ich aber die Mutter von Detective Mike fand ich tatsächlich ziemlich cool. Carlise Burke heißt die Dame, die dann im automatisch gesteuerten Auto hops gehen darf.
Ja, das ist
sehr klischeebeladen, aber ich mochte sie. Ich fand die ziemlich, ich fand die cool, die Frau.
Also da ging mir das mit dieser Zeitgeistigkeit, weil wir haben jetzt hier das ist Not Your Daddy's Chucky, wir sind im Jahr 2019 so ein bisschen auf den Sack, weil ich dachte, ist jetzt gut, hier Smart Home Devices und irgendwie globale Konzerne, die in Vietnam billig produzieren lassen, um hier Saugroboter und Puppen auf den Markt zu bringen, alles klar. Aber als dann noch dieses selbstfahrende Auto kam, dachte ich mir, das ist jetzt so.
Kessler ist halt einfach Tesla, mehr oder weniger. Ne?
Yeah.
Ich finde interessant, dass Tim Matheson aber auch tatsächlich so eine ähnliche Type ist wie der Chef von der Puppenfirma im zweiten Chucky.
Ich dachte, jetzt kommt wie Elon Musk, aber gut.
Nee. Ich möchte gar nicht widersprechen, weil ich glaube, du hast in allen Punkten komplett recht. Ich glaube, mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich aber auch irgendwie dachte, die Figuren sind tatsächlich schwächer geschrieben, also gerade auch im Vergleich zu Cult of Chucky. Aber es ist eben, sagen wir mal, während mir die Figuren in Cult tatsächlich sehr leid tun, wenn sie ins Gras beißen müssen, schafft es der Film mir, sie hier größtenteils als so unangenehm darzustellen, dass ich gar kein größeres Problem damit habe, das zu sehen. Und die Darstellung der Tode ist eben auch wirklich widerlich. Ne? Man sieht gar nicht mal so wahnsinnig viel, aber man sieht genug, dass es wirklich unangenehm ist. Ne? Also ich meine, David Lewis als Shane, dessen Gesicht unterm Rasenmäher landet, nicht schön. Nicht ja? Der Hausmeister, der nicht Jack Black, ernsthaft, der Typ kam auf und dachte mir, oh, Jack Black? Nein, ja. Ist er nicht. Es ist Trent Redekop. Er sieht aber trotzdem aus wie Jack Black.
Trent Redekop, auch ein geiler
Name. Ja, total. Nicht so schön wie John Matrix, aber
der Goldstandard, ja.
Genau.
Ich fand den Abgang des Hausmeisters so ein bisschen zu Saw-mäßig.
Ja,
also
dieses
irgendwie.
Aber trotzdem unangenehm.
Genau deswegen so unangenehm, weil ich plötzlich dachte, okay, bisher war der Film relativ lockig leicht. Und auch wenn der Hausmeister ein absoluter Widerling ist, habe ich ihm nicht so einen grauenhaften Tod gegönnt mit so viel Folter vorab. Also das war mir da psychologisch ein bisschen zu hart. Wohingegen ich an dem Tod von Shane relativ viel Spaß hatte, weil der ist ja schlimm und immer schlimmer und unmittelbar bevor
die gebrochenen Beine sind auch nicht schön.
Ja, unmittelbar bevor er ins Gras beißt, erfahren wir dann auch noch, nicht nur ist er einfach ein schlechter Stiefvater in Spe zu Andy, sondern er ist eben auch noch verheiratet mit Kindern zu Hause.
Zu denen ist er auch noch scheiße,
Zu denen ist er auch noch scheiße und er ist zu allen scheiße und er ist irgendwie auch, er macht auch ungern irgendwie Gartenarbeit und Arbeit am Haus, er ist einfach ein sehr unangenehmer Typ.
Oder am Telefon mit seinem Coworker ist er auch ein Miesepeter.
Deswegen, der tut umso verdienter und umso genugtuender. Allerdings muss ich eben sagen, dass Shane eben auch, und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem mit der Figur, nicht, dass sie so oberflächlich geschrieben ist oder schwach gespielt und letztes ist sie auf keinen Fall, aber dass eben ihre Figur auch so negativ auf Andys Mutter abfärbt, der ich mir einfach ein bisschen mehr Stärke gewünscht hätte, die auch zeigen darf, was sie kann, gegen Ende etwas mehr, aber auch nicht so richtig und...
Ja, aber... Ja.
Vielleicht ist es aber auch eben... Färbt auch meine Wahrnehmung von Aubrey Plaza, die ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gesehen habe, in verschiedenen TV-Serien und auch Filmen, wo sie in der Regel vergleichsweise taffe Figuren spielt oder zumindest Figuren, die ihr Leben einigermaßen unter Kontrolle haben oder versuchen, es unter Kontrolle zu bringen. Irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass sie da so gut reinpasst. Okay. Aber
na gut.
Sag du bitte.
Ich wollte
sagen. Da bin ich vielleicht auch vorbelastet.
Nee, ich find aber gut, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, was mich halt so ein bisschen stört in der Chucky-Reihe. Eine Reihe, die ich jetzt sehr viel mehr zu schätzen gelernt habe, nachdem wir über alle Filme geredet haben. Ist halt dieses Dauerding, dass halt niemand glaubt, dass da halt eine mordende Puppe rumrennt. Ne, dass halt irgendwie fast in jedem Film in irgendeiner Form halt der Zweifel an den geistigen Kapazitäten unserer Hauptdarsteller aufgebracht wird, weil eben niemand eben an diese Puppe glaubt. Und der Film macht etwas sehr Cleveres, dass er eben relativ schnell eine Möglichkeit etabliert, um Leute zu überzeugen. Und zwar durch diese eingebaute Kamera in den Augen von Chucky, weil wir wissen, das ist ein Feature. Na, das ist halt genau einer der Gründe. Deswegen wissen wir, dass eben die Buddies eben Sachen scannen können und einen Fernseher umschalten und sowas in der Richtung. Sodass sie eben dann auch einen Live-Feed haben, eben auf ihre App und all das. Sodass es eben relativ schnell geht, die Leute davon zu überzeugen, nee, es ist tatsächlich die Puppe, die das macht, weil hier habe ich den Videobeweis. Ja. Und das finde ich ziemlich cool tatsächlich. Blöd fand ich eben tatsächlich die Szene, wenn Andy es versucht, seiner Mutter zu erklären anhand des Telefons und sie halt überhaupt nicht zuhört, weil es nicht sein Telefon ist und sie es ihm wegnimmt und all das und dadurch ihm die Sache schlimmer macht, weil ich irgendwie dachte, jetzt habt ihr schon dieses tolle Device und dann macht das euch durch so ein blödes Horrorfilm-Klischee wieder kaputt. Wie ich immer wieder sage, wenn die Leute einfach nur miteinander reden würden, wären die meisten Probleme in Filmen vermutlich sehr viel schneller gelöst. Und ich schätze es immer sehr, wenn Autoren es schaffen, das Drama oder die Probleme trotzdem aufrechtzuerhalten, aber sich einfach nur an diese einfache, sehr menschliche Verhaltensweise zu halten. Und da fand ich halt diese Reaktion der Mutter am Esstisch eben, das war mir zu einfach.
Ja.
Und dann zu frustrierend.
Also meine Wahrnehmung war, dass gerade gegen Ende für mich ein bisschen zu viel Konflikt noch auf Biegen und Brechen in die ohnehin schon dramatische Handlungen da reingebracht werden sollen, in denen eben dann noch dieser innerfamiliäre Konflikt kommt. Dann haben wir noch mal diese Übergriffigkeiten von den anderen Kids auf Andy da in diesem Supermarkt. Und ich dachte, das ist alles so ein bisschen viel. Also ich meine, wenn schon bereits eine Killerpuppe auf meinen Fersen ist und eigentlich für genug Spannung gesorgt ist, weiß ich nicht, ob ich dann noch mehr Kindertrauma brauche in dem Moment.
Ja, ja.
Und Andy geht's eh schon nicht gut. Lass den Jungen doch in Frieden. Lass ihn doch gegen die Killerpuppe kämpfen und dann ist gut. Aber
wobei es ihnen ja durchaus gelingt, dann selbst den kleinen Jungen, dessen Namen mir
weiß ich auch nicht mehr.
Genau, aber der dann halt Chucky hat, Omar, glaube ich, heißt er, eben auch noch mit zu integrieren in irgendeiner Form, sodass wir dann eben tatsächlich so eine Stranger Things-Truppe haben. Relativ kurz nur, für 2 Minuten. Ja. Aber ich finde tatsächlich auch diesen Showdown in dem Warenlager gar nicht schlecht. Der ist tatsächlich recht spannend. Ich finde es auch ganz cool, dass sie eben rein von der Mise en Scène das eben so schön verwirrend gemacht haben. Also auch einfach so, dass wenn man eben dieses Lagerhaus sieht, man erstmal gucken muss, wo ist denn eigentlich Andy?
Ja.
Ja, um ihn dann irgendwie oben links in der Kadrage zu sehen und eben nicht irgendwie aus seiner Sicht oder irgendwie genau da in der Mitte, wo man dann vielleicht normalerweise einen Schauspieler hinstellen würde. Damit wirkt er halt sehr viel kleiner, alles andere wirkt sehr viel verwirrender und alles. Sehr, sehr, sehr cool. Also auch sowieso die ganze Strick an der Hebebühne Nummer und so. Schöne Ideen auch wiederum dabei. Ein cooler Showdown tatsächlich. Es ist nicht so, als würden sie eben wirklich so komplett in die Vollen gehen, wie halt in Teil 3 in der Geisterbahn oder so, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut, weil wir haben das große Gemetzel halt vorher, sagte schon, ich fühlte mich so ein bisschen an Braindead erinnert.
Ja.
Und ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Film das so gebraucht hätte, weil ich glaube, dass seine Stärken woanders lagen. Und die hat er eigentlich ganz gut ausgespielt über die restliche Laufzeit.
Ja, ja.
Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass das so drin ist, weil es ist auch ein verhältnismäßig befriedigendes Ende alles in allem.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Ich war so ein bisschen überrascht darüber, dass der Film innerhalb meiner Bubble auch sehr verhalten aufgenommen wurde, teilweise auch stark kritisiert wurde, also fast nur schlechte oder mittelmäßige Bewertungen auch bei Letterboxd abgegriffen hat. Oh. Ich finde ihn nicht komplett verkehrt. Ich würde es auch nicht so weit gehen und sagen, das ist ein rundum gelungener Film. Der hat auch seine Defizite. Und ich glaube, gerade so in diesem plakativen Horrormoment hat er seine Defizite, wo ich auch oft, öfter das Gefühl habe, okay, das machen sie jetzt, weil sie es müssen. Und nicht, weil die Figuren das, weil es irgendwie eine erzählerische Notwendigkeit gibt dafür, dass die Figuren eben in diesen Situationen enden. Dass der ekelhafte Hausmeister nur dafür da ist, um dann irgendwann im späteren Verlauf des Films zu sterben. Na klar. Der würde man den einfach rausstreichen, komplett aus der Handlung. Dem Film würde nichts verloren gehen. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, dass die Figur da ist. Klar, er reaktiviert Chucky wieder, nachdem ihn die Kinder außer Betrieb gesetzt haben. Aber würde man die Szene rausstreichen, wo sie eben Chuckys Batterien da rausreißen oder irgendwie sein was soll das sein, sein Prozessor oder wie auch immer, was ihm der Hausmeister dann wieder da einbaut. Und nur um dann zu sagen, mit großer Liebe und Sorgfalt, um dann zu sagen, irgendwie du wirst bei eBay verkauft. Ja, was auch wieder so ein, hey, wir sind im Jahr 2019 Ding war, wo ich dachte,
Ich dachte so ein bisschen an die, ich glaube, das sollte so eine pervertierte Szene sein wie bei Toy Story 2. Wenn hier Big Al aus dem Toy Barn da im Andy liebevoll wieder herrichten lässt, nur um dann das gesamte Set nach Japan zu verkaufen. Ich glaube, so in die Richtung sollte das gehen.
Achso, ich dachte eine Spitze gegen große E-Commerce-Konzerne, aber okay.
Ich hatte das halt tatsächlich mehr oder weniger darauf bezogen. Und ich sag ja, ich halte es immer noch für keinen Zufall, dass halt der Besitzer von Woody und Buzz in Toy Story Andy heißt.
Ja. Okay, was wollte ich sagen? Achso, meine steile These. Opera Plaza, wollte ich noch sagen, ist jetzt letzten Jahre dick im Geschäft. Ich habe sie relativ häufig gesehen, obwohl ich, glaube ich, ihre größten Serienerfolge noch nicht mal gesehen habe. Sie hat ja irgendwie in allen Folgen von Parks and Recreation mitgespielt. Sie hat in Legion mitgespielt, dieser Fox-Serie. Aber ich habe sie in den letzten Jahren öfter gesehen, unter anderem eben auch jetzt in The White Lotus, dieser HBO-Serie. Sie ist dick im Geschäft und ich gönn's ihr. Sie ist auch, glaube ich, so ein bisschen der feuchte Traum eines jeden Nerds. Also sie sieht nicht so erschreckend gut aus, dass man sagt, oh, unantastbar, diese Hollywood-Göttin. Aber sie ist dann irgendwie doch noch irgendwie so eine weirde Sexiness, die auch Jennifer Tilly hat. Von daher passt sie eigentlich ganz gut in die Reihe. Also sie ist irgendwie so
ein bisschen off. Ich hatte so eine Marisa Tomei-Vibes irgendwie von ihr.
Ja, ne, genau. Also sehr attraktiv, irgendwie sympathisch, aber nicht unnahbar.
Richtig.
Also, egal, aber das möchte ich stehen lassen. Meine steile These, warum der Film, glaube ich, für viele Leute nicht so funktioniert, ist erstmal, dass er in meiner Wahrnehmung, bevor jetzt wieder böse Stimmen kommen, die sagen, meine Wahrnehmung ist, der Film ist weniger interessiert einfach an den ganzen Horroraspekten der Reihe und viel mehr an Andys Trauma einfach. Und zu Ungunst auch alle anderen Figuren in diesem Film, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch ein möglicher Kritikpunkt. Und zum Zweiten glaube ich eben einfach, es fehlt für viele Leute diese Retro-Nostalgie-Nummer einfach. Yeah. Wenn die ein Child's Play-Remake sehen wollen, das ist dann, die gehen mit derselben Erwartungshaltung in sowas rein wie, ich möchte die alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, für einen Großteil der Menschen trifft das zu, die sich diesen Film angesehen haben, wie in Indiana Jones 5. Die wollen einfach eine Abfolge all der Momente sehen aus den vorherigen Indiana Jones-Filmen, die sie bereits kennen, so oder so ähnlich. Und Ich weiß nicht, ob ich das sehen will.
Es ist eine steile These, aber ich glaube, sie hat was. Also zumindest in Aspekten. Ich meine, ich glaube, für mich tatsächlich funktioniert in dem Reboot weiterhin am besten Chucky selbst, weil er eben so eine ganz andere Persönlichkeit hat, weil er eben von Mark Hamill so herrlich, nuanciert ist nicht das richtige Wort, aber in mehrfache Richtungen gespielt wird. Und weil mir halt irgendwie, ich weiß, dass der Film mir eigentlich das Trauma von Andy nahelegen will, aber ich fühle halt mit der Puppe irgendwie mehr mit.
Oh.
Ja. Das arme weggeworfene Spielzeug, weißt du, so etwa.
Ich verstehe. Na gut, Lars Klefberg und die Produzenten hiervon, die eben auch die beiden It-Adaptionen hier fürs Kino der letzten Jahre produziert haben, sagen, im Moment ist ein...
Und Quantum Break. Das Computerspiel, dieser Nachfolger von Alan Wake damals. Ziemlich, ziemlich großartig, das Ding. Mag das ja gerne.
Auch zu Alan Wake gibt es den nächsten Sequel. Ihr erwartet richtig viel hier. Erwartet nicht nur was irgendwie über Filme, sondern auch über Computerspiele, Videospiele.
Ich meinte vorhin, also als wir übrigens nochmal so über das Robocop-Videospiel sprachen, ich meinte damit, dass tatsächlich den alten Side-Scrolling hier, dieses Jump'n'Run, was ich damals bei meinem Kumpel, der einen coolen Amiga 500 hatte, den ich natürlich nicht hatte,
gespielt habe. Das hatte ich aber auch und ich fand das auch damals nicht so geil.
Ich erinnere mich nur an die unglaublich langen Ladezeiten. Jetzt wird die Diskette 3, 4, 5 einlegen und dann irgendwie nach 30 Minuten konnte man das Ding dann spielen, bevor der Computer abstürzt. Also.
Genau, und außerdem hat man keine 2 Minuten überlebt und wurde dann irgendwie gleich fertig gemacht.
Ja, aber diese MIDI-Musik, dieses das reicht ja schon. Cool, ja.
Natürlich, klar, das war der einzige Grund, ja. Aber in den Levels hat man ja nichts von Polydoros gehört, also von daher.
Nein, nee. Natürlich nicht. Das wäre viel zu aufwendig
gewesen. Seufz. Wollen wir noch was zu Child's Play 2019 sagen?
Wollen wir ein Ranking
machen?
Ich krieg das, glaube ich, ohne großes Nachdenken hin. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mir die Liste aufgerufen, das heißt, ich kann das ablesen. Aber du ohne Nachdenken finde ich viel spannender. Fang du mal an.
Von hinten oder von vorn?
Was ist der Beste, was ist der Schlechteste?
Genau. Das ist der von vorne.
Also dann, was ist der Beste zuerst, würde ich sagen, oder?
Okay.
Also anders komme ich durcheinander hier.
Das Original ist der beste Film. Gefolgt von Chucky 2, gefolgt von Bride of Chucky, gefolgt von Chucky 3, gefolgt von Cult of Chucky, gefolgt von Curse of Chucky, gefolgt von Seed of Chucky. Habe ich jetzt alle berücksichtigt?
Ne, das sind den 2019er nicht berücksichtigt.
Der
fällt, glaube ich, raus, ja. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das deckt sich auch so ein bisschen mit unserem Gespräch. Ich glaube, bei mir ist es halt dann doch ganz schön anders.
Ja.
Das mag auch nostalgisch geprägt sein, aber ich glaube, für mich ist der beste Bride of Chucky.
Ja.
Gefolgt vom Original von 88. Dann würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Cult of Chucky. Dann Child's Play 2.
Ja.
Ich glaube, dann würde ich Seed of Chucky tatsächlich nehmen, weil ich immer noch sehr viel Spaß dran hatte.
Ich nicht.
Ich weiß. Child's Play 3 fand ich ihm einfach nicht so gelungen. Und Curse of Chucky fand ich halt weitestgehend ganz schön ärgerlich, wie wir darüber geredet haben. Ich glaube, das ist meine Reihenfolge.
Ja. Ach, das ist so. Nicht kontrovers genug, als dass ich mich wirklich jetzt darüber aufregen könnte. Nee. Ich glaube tatsächlich, der einzige, bei dem ich mir sehr, sehr sicher bin, ist der erste Teilanteil an Platz 1 auf Platz 1. Und das Seed of Chucky für mich der mit Abstand misslungenste Teil ist in Konzept wie oben Umsetzung. Aber ich habe ja bereits auch gesagt, heute an anderer Stelle und ich glaube auch schon zuvor, ich bin ja happy darüber, dass überhaupt Mancini und Kirschner diese Reihe so lange fortsetzen können und jetzt eben auch als Fernsehserie und dass sie eben dem Ding auch treu geblieben sind. Also von daher seien ihnen auch all diese Irrläufer, in meinen Augen Irrläufer, auch zugestanden. Also
ja, total. Ist, natürlich.
Alles gut.
Ja, ich meine, selbst bei Curse of Chucky, den ich jetzt ganz hinten hatte, ist ja nicht so, als hätte ich nicht Spaß gehabt beim Gucken. Und wir haben ja durchaus beim letzten Mal reden versucht, sagen wir mal, zumindest noch etwas Positives rauszuziehen. Ist halt schwer. Und natürlich, klar, dass man das Original ganz vorne setzt, kann ich natürlich auch so sehen, aber es ist halt bei mir so, dass ich ihn halt damals nicht gesehen habe. Und der Bride war halt mein erster. Ja. Und deswegen wird er vermutlich auch der bei mir auf dem Platz 1 bleiben. Aber das Original kommt halt gleich dahinter und es ist. Das ist schon sehr, sehr gut. Also sind alle nochmal. Ich hab mich sehr, sehr gefreut, über diese 7 Filme bzw. 8 Filme zu reden. Bin aber jetzt ein ganz kleines bisschen froh, dass wir mal durch sind und freue mich trotzdem auf die Serie.
Ja.
Mach mal daraus was.
Wir können uns nächste Woche auf 2 Filme freuen, auf die ich mich, wir können uns sehr doll darauf freuen. Das sind tatsächlich auch 2 Titel, die wir schon seit ewigen Zeiten auf unseren Listen hatten, die da irgendwo rumfliegen im Internet, mit Wunschfilmen. Und ich glaube, wir haben uns auch immer ein bisschen schwer damit getan, bei beiden Filmen, mit was paaren wir die? Und jetzt haben wir gesagt, okay.
Wir paaren sie mit sich selber,
Wir paaren sie mit sich selber, einfach aufgrund der Tatsache miteinander, dass sie eben denselben Hauptdarsteller haben.
Genau.
Und das soll uns einfach reichen.
Richtig, ein Michael Douglas Double Feature dauert durch nächste Woche.
Sehr Unbahnhofskino, aber der nächste Spuddelfilm kommt bestimmt vielleicht schon in der übernächsten Woche, aber nächste Woche dann erstmal 2 tatsächlich große Studioproduktionen mit einem Hollywood-Superstar in der Hauptrolle. Ja. Aus den späten 80ern und frühen 90ern. Such dir gerne einen aus, den du mal vorstellen möchtest, Daniel.
Dann suche ich mir das gekochte Kaninchen aus und reden über Fatal Attraction.
Das ist die armen Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben.
Gibt's da jemand?
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Eine verhängnisvolle Affäre heißt er, glaube ich, zu Deutsch.
Ich glaube auch, ja.
Mit Glenn Close, Michael Douglas von Adrian Lynn oder Line, wir werden es bis nächste Woche rausfinden.
Mhm. Ich habe beides gehört, das war noch fast.
Zum Zweiten sprechen wir über auch wiederum einen Altbekannten auf dem Regiestuhl, nämlich Joel Schumacher und seinen Film Falling Down.
Ja.
Mit Michael Douglas und Robert Duvall
in den Hauptrollen. Ich freue mich auf beide.
Ich glaube auch, die sind sehr...
Wie ein von Aubrey Plaza gekochter Kulapik.
Ja, mhm. Sehr schön. Ich glaube, die sind beide sehr aufgeladen. Mal gucken. Ja. Mal gucken, was wir damit machen.
Sehr schön.
Alright.
In diesem Sinne.
Bye-bye.
We have to stop him. Good night, Andy.